Hoher Besuch bei den Punktelieferanten. Melo weilt im hochverdienten Urlaub mit seiner Familie und genießt die Zeit am Strand. Aber da geht das hier bei den Punktelieferanten natürlich weiter. Und wir haben Transferexperte Mats von Create Football mal wieder zu Gast. Und ich würde sagen, nach knapp einem Drittel der Saison ist es Zeit für ein erstes Zwischenfazit. Wir gehen rein, wir haben wieder eine ganze Menge mitgebracht. Viel Spaß.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Moin Mats, wie geht's? Schön, dass du dabei bist.
Ja, moin Simon, grüß dich ebenfalls. Dein Intro klang ja schon sehr nach Melo. Also ich finde, auch wenn er heute nicht dabei ist, so diese Einführung klingt auch sehr nach ihm.
Ja, das stimmt. Die jahrelange Podcast-Arbeit hier gemeinsam, die färbt dann auch ab im Intro. Ich lerne von den Besten, würde Melo sagen. Ja, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Du hast sicherlich auch eine ganze Menge wieder mitgebracht an neuen Takes, an neuen Empfehlungen. Aber wie ich im Intro schon angesprochen habe, müssen wir natürlich auch einen kleinen ersten Rückblick auf den Sommer wagen. Und da haben wir ausführlich über einige Neuverpflichtungen gesprochen und die werden wir im Detail jetzt dann so nach 10 gespielten Spieltagen bewerten. Welche Takes sind aufgegangen, welche Empfehlungen haben schon jetzt eingeschlagen, welche tun sich vielleicht noch ein bisschen schwer. Und da werden wir auf ein paar Spieler und ein paar Namen eingehen. Und dann haben wir natürlich auch noch neue Takes mitgebracht, gerade auch mit Blick schon auf die Winterpause und auf die Rückrunde, haben wir eine ganze Menge im Gepäck und darauf freue ich mich. Der Kern der Community, der sollte dich jetzt durch die diversen Podcasts, die wir in den letzten Jahren aufgenommen haben, ja schon kennen. Aber wir haben seit Sommer auch eine ganze Menge neue Hörer dazu bekommen und vielleicht stellst du dich ganz kurz für diese neuen Hörer einmal vor und was du so machst.
Ja, mache ich sehr gerne. Erstmal seht es mir nach, dass ab und zu mal ein Huster bei mir dabei ist. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich bin Mats Beckmann, komme aus dem hohen Norden, aus Flensburg und ich kombiniere Fußballkompetenz mit Datenexpertise. Also ich berate in meiner Tätigkeit als Gründer und Geschäftsführer bei Create Football Profivereine, Berateragenturen und auch Medienanstalten. Und es geht dabei immer darum, Erkenntnisse zu gewinnen. Also das aus den Daten heraus zu interpretieren, abzuleiten, was wirklich relevant ist und daraus dann eben auch Handlungsempfehlungen zu formulieren. Und so unterstützen wir eben Vereine bei Transferentscheidungen, schauen, dass wir die Erfolgswahrscheinlichkeit so hoch wie möglich halten. Und dasselbe gilt natürlich auch für das Kickbase-Game, wo es natürlich auch darum geht, nach Möglichkeit keinen Fehlgriff zu landen, sondern die richtigen Spieler in den Kader zu holen. Und deswegen hier auch regelmäßig bei euch vertreten und eingeladen und darf mein Wissen teilen und eben auf das Managerspiel münzen.
Ja, super spannend, was du machst. Das sagen wir immer wieder. Du hast so ein bisschen dein Hobby auch zum Beruf gemacht. Das erwähnst du ja auch immer. Ja, wir lieben die Folgen mit dir, speziell im Sommer und im Winter, wenn es um die Neuverpflichtung geht, die Community auch. Das sind immer die Highlight-Episoden. Und daher sind wir sehr, sehr froh, dass du dir auch jetzt schon zur Mitte der Hinrunde mal die Zeit genommen hast, um ein paar Dinge mit uns zu besprechen. Ich habe mich natürlich akribisch auf diese Episode vorbereitet. Ich habe mich zum einen in der Community umgehört und dich schon ja grob angekündigt und gefragt, was den Leuten denn so unter den Nägeln brennt. Und da habe ich einige Fragen mitgebracht, die werden wir gleich noch durchgehen. Und ich habe die Sommerepisode nochmal komplett von Anfang bis Ende durchgehört, um einfach auch ein paar Takes mitzubringen, die wir damals oder die du damals getätigt hast. Und die werden wir jetzt einfach so ein bisschen bewerten. Und ich würde sagen, damit starten wir auch rein. Möchtest du mit den Takes starten, die bislang schon sehr, sehr gut aufgegangen sind oder eher mit den Takes, die vielleicht noch aufgehen werden, aber bislang noch nicht so performt haben?
Ja, doch gerne erstmal mit denen, was gut funktioniert hat, um hier die Credibility noch weiter auszubauen.
Ja, es gab im Sommer ja viel Transferbewegung in der Bundesliga, viele namhafte Abgänge, aber auch gleichzeitig ein paar namhafte Zugänge. Stichwort Tillman oder Luis Diaz beim FC Bayern. Und um direkt mal mit dem größten Sommertransfer reinzustarten, das war nämlich ein Take, der aufgegangen ist. Luis Diaz. Viele sind davon ausgegangen, dass Luis Diaz der neue Sadio Mané wird. Viele haben gedacht, oh, 28-jähriger Flügelspieler für 75 Millionen, ist er denn so viel wert? Ist das der Spieler, den der FC Bayern braucht? Nachdem Viel Spekulation auch im Sommer herrschte. Nico Williams, Barcola war kurz mal im Gespräch und dann haben sich viele gewundert, oh, am Ende bleibt dann nur noch ein Luis Diaz übrig. Und du hast dem Ganzen so ein bisschen den Stecker gezogen und hast gesagt, ey, Moment, die Daten, die sehen sehr vielversprechend aus, der passt richtig gut zum FC Bayern und der wird alles andere als ein Sadio Mané 2.0, sondern der wird richtig einschlagen und so ist es gekommen. Ne? Jetzt nach 10 Spieltagen wirklich auch aus Kickbase-Sicht top performt, einen weit hohen 100er Schnitt geliefert, viele Scorer auch schon, viele Minuten auch gesehen. Und all das hast du im Sommer auch so kommen sehen. Und ich war dir damals sehr dankbar, denn zu der Zeit war Luis Diaz in meiner Main-Liga auf dem Markt und ich konnte da zuschlagen und habe mich dann über deine Takes riesig gefreut. Was sagst du zu ihm und zu seiner Entwicklung nach 10 Spieltagen?
Na, ich finde, man sieht, dass er liefert, wofür er geholt wurde. Also gerade so diese Torgefahr, die er immer wieder ausstrahlt, mitbringt, für mich so symptomatisch dieses Tor gegen Union Berlin, was einfach aus meiner Sicht absolute Weltklasse war, da so schnell zu reagieren, überhaupt die Idee zu haben, den dann noch ins kurze Eck zu jagen, hat, glaube ich, jeder noch vor Augen, die Szene. Für mich auch eines der schönsten Tore generell aus der bisherigen Saison. Und ich finde, das zeigt einfach seine Klasse, nicht zuletzt ja auch in der Champions League, auch wenn es jetzt für Kickbase nichts bringt. Aber du siehst einfach, es ist ein Unterschiedsspieler, der technisch wahnsinnig viel drauf hat, der temporeich ist, der Torgefahr ausstrahlt. Er ist jetzt weniger eben der Spieler, der jetzt für wahnsinnig hohe Vorlagen sorgt. Das wird, denke ich, nicht unbedingt der Fall sein, aber das war ja auch vor der Saison schon so prognostiziert und ich finde, er hat sogar noch besser eingeschlagen, als wir es so vor der Saison prognostiziert haben, vor allem auch, wie schnell er jetzt adaptiert hat. Aber es brauchte der FC Bayern natürlich auch, muss man auch dazu sagen, gerade durch die Musiala-Verletzung bist du da relativ dünn aufgestellt im Offensivverbund und da ist ein funktionierender Diaz natürlich auch sehr viel wert.
Ja, das stimmt. Du hattest im Sommer auch noch zu Luis Diaz gesagt, dass du so ein bisschen Sorge davor hast, dass er vielleicht derjenige in der Offensive sein könnte, der am meisten rotiert oder der nicht immer über die volle Distanz auf dem Feld steht. Und auch das ist eigentlich aktuell nicht der Fall. Also ich habe den Eindruck, und vielleicht belegen das auch die Zahlen, dass Luis Diaz eigentlich der Spieler ist, der bislang am meisten in der Offensive zum Einsatz kam. Also wenn er spielt in der Bundesliga, spielt er eigentlich auch immer durch oder bis zur 80. und darüber hinaus. Und was so generelle Rotationen anging, fand ich, war das bei ihm bislang auch sehr überschaubar. Klar, es gab dieses Leverkusen-Spiel, da saßen aber alle aus der offensiven Reihe auf der Bank zum Start ins Spiel. Und das ist auch etwas, was ich so mitgenommen habe. Luis Diaz ist wirklich gesetzter Spieler, der so viele Minuten abspult, wie ihm geht.
Ja, absolut, kann man nur so unterschreiben. Stattdessen ist ja häufiger Serge Gnabry dann derjenige, der gern auch mal zur Halbzeit schon ausgewechselt wird oder zur 60. oder dann erst für 30 Minuten dann hineinkommt. Ich glaube, da gibt es ein bisschen mehr eine Baustelle für die Gnabry-Besitzer als bei Luis Diaz. Also ich glaube, jeder, der Diaz im Kader hat und jetzt keine Regel in der Liga besteht, dass du ihn abgeben musst, dann gibt es, glaube ich, überhaupt gar keinen Grund, ihn nicht über die komplette Saison zu halten, selbst wenn er mal ein Muskelfaserriss haben sollte.
Ja. Also in meiner Main-Liga, wo ich ihn besitze, spielen wir mit Winter-Reset und wir dürfen aber 2 bis 3 Spieler behalten pro Team und da werde ich natürlich einen Diaz halten, das ist ja ganz klar.
Bleiben wir beim FC Bayern. 2 ist auch eine geile Regel.
Ja, also
könnt ihr euch nicht entscheiden, oder was?
Ja, maximal 3, aber okay. Bei mir sind es aktuell nur 2, die ich wirklich sehr interessant finde und deshalb werde ich mich wahrscheinlich nur für 2 entscheiden und dann ja, alle anderen Spieler über den Transfermarkt für die Rückrunde dann holen. Bleiben wir beim FC Bayern und gehen in die Innenverteidigung. Bei Jonathan Tah konntest du auch Zweifel ausräumen. Ich war wirklich kein großer Fan des Wechsels, habe große Sorge im Sommer gehabt und auch große Teile der Community, dass Tah vielleicht mit seinem Tempodefizit bei der sehr hohen Defensivreihe unter Kompanie seine Probleme haben könnte und dass dann so ein Min Jae Kim vielleicht dann auch über die Spielzeit dann ihn auch aus der Startelf verdrängen könnte. Und da hast du die Zweifel ausräumen können, hast gesagt, okay, statistisch passt der eigentlich von seinem Spielstil richtig gut neben Upamecano, ist einer, der nicht so risikobehaftet spielt wie eben Upamecano. Und auch das ist voll aufgegangen, Mats. Also da hast du einen richtigen Riecher gehabt. Tah ist gesetzter Innenverteidiger, wirklich nur in höchster Not, wenn die Belastung sehr hoch ist, rotiert er mal raus. Aber auch der Schnitt in Kickbase gibt ihm recht. Und ich finde, er hat sich bislang noch nicht zu Schulden kommen lassen. Da sieht eher weiterhin Upamecano neben ihm etwas wackeliger aus. Aber das fand ich auch sehr, sehr stark, weil er hatte ja auch einen sehr hohen Marktwert inne im Sommer. Das heißt, das war schon auch wichtig, dass man da so ein bisschen was den Usern, den Kickbase-Managern mitgeben kann. Und das ist dir sehr, sehr gut gelungen. Dazu habe ich auch nochmal explizites Feedback bekommen, dass viele sehr dankbar waren, was du zu TAR ja, uns erzählen konntest.
Ja, ist für mich auch jetzt bisher genauso gekommen wie prognostiziert. Das ist trotzdem jetzt, wäre jetzt trotzdem nicht meine Nummer 1-Wahl gewesen im Sommer schon, aufgrund des hohen Marktwerts, hatte ich auch da schon beschrieben, dass ich den da doch sehr teuer auch gesehen habe. Aber natürlich ist jetzt, glaube ich, auch in den, was müsste es sein, Top 15 aktuell stehend von allen Spielern in der App. Und das ist natürlich schon trotzdem so, dass man sich den natürlich gut im Team immer wieder dabei haben kann und auch vorstellen kann. Rotation ist natürlich trotzdem nie ausgeschlossen, aber wenn, dann geht es ja darum, dass Minjae Mai für TAR reinkommt und nicht andersrum. Und das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied, wer der Nummer 1 Innenverteidiger ist, dann eben auch gerade neben Upamecano, auch wenn der natürlich immer mal wieder so einen gröberen Schnitzer in seinem Spiel drin hat, aber natürlich im Passspiel für mich eigentlich der interessantere von den beiden, weil er eben auch häufiger mal die Linie bricht und bei TAR es doch eher so ist, dass er sich seine Anspieloptionen sehr gut auswählt, häufig auch auf Pavlovic, auf Kimmich einfach ablegt und denen die Spieleröffnung dann mehr oder weniger überlässt. Das führt dann eben trotzdem mehr zu einigen Rohpunkten und vor allem zu wenigen Fehlern in seinem Spiel. Und das, glaube ich, freut auch Vincent Kompany, warum er eben auf TAR setzt, weil er einfach weniger fehleranfällig ist als Minjae Kim.
Bei Pavlovic ist so ein bisschen das Problem, den hast du ja gerade angesprochen, dass Pavlovic die Champions-League-Spiele bekommt und Goretzka dann die Bundesliga-Spiele. Ne? Das ist so für Kickbase echt doof. Deswegen habe ich auch in einer der Episoden in den letzten Wochen gesagt, Pavlovic in Kickbase ist eine schwierige Kiste. Wenn er spielt, hat er natürlich ein enorm hohes Punktepotenzial, aber in den letzten Wochen hat sich wirklich gezeigt, dass Goretzka die Bundesligaspiele bekommt und Pavlovic eben die Champions-League-Spiele. Deshalb eher verkaufen, würdest du wahrscheinlich bis zur Winterpause auch so empfehlen, oder?
Also ich habe ihn mir gerade ins Team geholt, aber das liegt auch eher daran, dass natürlich der Markt jetzt auch sehr rar gesät ist. Ne? Also die Frage ist ja, was für Auswahlmöglichkeiten hast du, wenn du jetzt die Chance hast, dir nochmal einen Bayern-Spieler reinzuholen, der ja zumindest mal die Hälfte der Spiele grund so in etwa macht, dann war mir das wert, auch wenn man ja so ein bisschen gucken kann, gibt es vielleicht nochmal eine Verletzung von einem Goretzka, wünscht man niemandem, auf gar keinen Fall, aber sollte sich Goretzka verletzen, dann dürfte Pavlovic ziemlich klar gesetzt sein auf der Position, das kann man so ein bisschen drauf gambeln. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt bessere Auswahlmöglichkeiten hat als ich auf dem Markt, ja, dann würde ich von Pavlovic auch die Finger lassen, vor allem, wenn man jetzt auch drauf schaut, da gehen wir später nochmal drauf ein, auf die Rückrundenstarter, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Musiala zurückkommt. Dann ist die Frage, was passiert dann auch mit einem Bischoff, den ich ja auch im Sommer doch eher noch als Alternative für die 10 gesehen hätte, wo Kompany es jetzt aber doch deutlich anders eingeschätzt hat, ihn ja dann eher links hinten geparkt. Wenn jetzt Davis zurückkommt, wird auch da Einsatzzeit für Bischoff wegfallen, also vielleicht rückt er dann doch wieder eher auf die 6er, 8er Position und dann wird das Gedränge da natürlich noch größer. Was ist mit einem Leimer? Schiebst du den vielleicht sogar auch wieder ins Zentrum rein? Also da gibt es dann doch ein ganz schönes Gedränge auf der Position und ist, glaube ich, da definitiv risikobehaftet. Also ich glaube, da gibt es Spieler, die jetzt ein höheres Potenzial noch mitbringen, auch im Verhältnis zu ihrem Marktwert, wo man dann auch einfach davon ausgehen kann, dass der Spieler zumindest mal 70 bis 80 Minuten bekommt.
Ja, interessante Sachen. Also im Zentrum beim FC Bayern knubbelt sich dann wirklich, wenn alle fit sind. Muss man abwarten, wie sich das so verhält. Ich gehe davon aus, dass der FC Bayern auch einen relativ tiefen Champions League Run haben wird. Und dann hoffe ich, dass am Ende alle auf ihre Spielzeit kommen. Wird wahrscheinlich so auch kommen, aber ob du es dann richtig prediktest, wer in der Bundesliga spielt und wer unter der Woche ran darf, das ist dann immer so ein kleines Lotteriespiel. Du hast eben angesprochen, aufgrund der Marktsituation war es dir Pavlovic wert, ihn jetzt mal einzupacken. Im Sommer, trotz dessen, dass du HSV-Fan bist, war dir Jordan Thuren-Arriga der Preis nicht wert. Und auch das hat uns wirklich verwundert. Ich war richtig hyped, was John Torreira anging, weil ich gesehen habe, okay, physisch richtig stabil, fußballerisch kann er aber auch was, Linksfuß auch immer wichtig, der kann als Linksverteidiger zum Einsatz kommen, linker Innenverteidiger, auch in der Dreierkette und stand ja zum Saisonstart dann auch in der Startelf, hatte seinen Stammplatz inne, dann aufgrund von Verletzungen rausrotiert und erst jetzt am vergangenen Spieltag wieder seinen Startelf-Einsatz bekommen, aber ja, man muss festhalten, nach 10 Spieltagen, deine Skepsis aus dem Sommer war angebracht, denn klar, ohne Verletzung wäre er wahrscheinlich erstmal nicht rausrotiert, aber er kam dann auch nicht so schnell wieder rein. Und auch das hast du so kommen sehen. Fand ich auch einen sehr, sehr starken Take.
Sehe ich aber ein bisschen anders als du. Also ich glaube, dass das Derby gegen den FC St. Pauli doch maßgeblich dafür war, dass die Zweifel doch sehr groß geworden sind an der Tauglichkeit von Torreira, weil er da wirklich massive Schnitzer drin hatte, die zum Teil dann nicht zum Gegentor geführt haben, aber es doch 2-3 Mal dazu hätte kommen können, wenn der Schiedsrichter das auch nicht abgepfiffen hätte. Also darf man jetzt nicht auf nur einzelne Situationen münzen, bin ich auch gar kein Fan davon, aber mich hat er weiterhin auch überhaupt nicht überzeugt, weil ich finde, dass er für Kickbase sogar eine relativ gute Investition ist, wenn er spielt, weil er andauernd klärt, also weil er wirklich so gut wie jeden Ball zur Seite raus oder sogar zur Ecke raus klärt. Wenn man jetzt aber das mal rein ohne die Kickbase-Brille sieht, dann sind das Situationen, wo du dir denkst, ja, warum kann er nicht einfach das spielerisch lösen? Also ich fände es persönlich nicht schlecht, wenn man dann eben nicht die fünfte Ecke hintereinander dann gegen sich hat. Oder also, dass du es einfach schaffst, dann den Ball einfach zur Außenlinie raus irgendwie auf Muheim dann abzulegen. Das wäre mir doch deutlich lieber. Und ich glaube, dass das auch der Grund dafür ist, warum Daniel Elfadli dann ja auf der Position zur Geltung gekommen ist. Auch da haben wir ja so ein bisschen hin und her überlegt. Mit Vuskovic gab es ja auch da schon Gerüchte. Ich glaube, der war noch nicht da, als wir die Folge aufgenommen haben beim HSV. Ja, diese Aufgabenteilung jetzt zwischen Elfadli, wenn er fit ist, gesetzt eben als dieser linke Part, Vuskovic, der ja doch nochmal ein größeres Punktepotenzial mitbringt als Elfadli und Torreira, muss man auch dazu sagen. Ja, also gibt, glaube ich, definitiv interessantere Verteidiger. Und ich glaube, dass auch das erste Spiel eben wahrscheinlich dazu geführt hat, dass viele gesagt haben, ja, was hat denn der Mats da erzählt im Podcast? Hat doch jetzt ganz gut geklappt, zu null Bonus noch mitgenommen, wunderbar. Aber es war, glaube ich, echt ein Trugschluss und hat sich jetzt, glaube ich, im bisherigen Saisonverlauf gezeigt, dass er eben nicht zu der Verteidiger Nummer 1 ist beim HSV, bei weitem nicht.
Okay, ja, hat mir so ein bisschen die Hoffnung genommen, dass Jordan Torreira jetzt da vielleicht doch wieder sich etablieren kann in der Abwehr. Hört sich eher nicht danach an. Mal gucken, was die Rückrunde so mit sich bringt und wer weiß, wie es da auch in Sachen Verletzungen aussieht. Das waren jetzt große Namen, das waren teure Spieler in Kickbase, über die wir uns gerade unterhalten haben. Aber du hast natürlich auch ein paar Geheimtipps mitgebracht. Und auch da sind dir einige Takes und Empfehlungen ordentlich gelungen. Allen voran Banks vom FC Augsburg. Da saßt du hier im Sommer und den hatte noch keiner auf dem Zettel und hast gesagt, du glaubst, dass der unter Sandro Wagner schnell eine gewichtige Rolle spielen wird, viele Minuten sehen wird und Sandro Wagner wirklich darauf achten wird, ihm die Entwicklung zu geben und die Spielzeit zu geben, dass der ja sich einfach weiterentwickeln kann. Und siehe da, der ist aktuell gesetzter Innenverteidiger in der Dreierkette beim FC Augsburg und zeigt wirklich sehr ansprechende Leistungen. Also das war ein richtig, richtig guter Take.
Mir gefällt er auch richtig gut, muss ich sagen. Also ich bin auch Fan von ihm, von seiner Spielweise, also diesen jungen Verteidigertyp, wie wir ihn in Deutschland ja auch mit dem Malik Chow zum Beispiel haben. Finde, die beiden ähneln sich doch in vielen Punkten auch in ihrer Spielweise. Also abgeklärt, robust, temporeich, auch spielerisch mit ein, zwei Ideen, ohne da jetzt irgendwie zu übertreiben, gefällt mir wirklich recht gut. Und ich glaube, dass es in Augsburg jetzt schon trotzdem ein schwieriges Setting irgendwo ist, weil du hast halt sehr viel Konkurrenz auf dieser IV-Position, musst dich also weiterhin beweisen, behaupten. Aber du hast eben mit Sandro Wagner einen Trainer, der einfach ja, schon sich ganz klar auf die Fahnen geschrieben hat, eben jüngere Spieler zu fördern und auch die Spieler zu fördern, die eben Situationen spielerisch lösen. Und da zählt Banks definitiv dazu.
Gleiches gilt auch für Ouedraogo, dem neuen A-Nationalspieler Deutschlands, auch gleich mit seinem Debüttreffer in Leipzig, also Geschichten, die nur der Fußball schreibt, würde ich sagen. Auch da, das war so ein bisschen der Anlass dieser Folge. Ouedraogo für die A-Nationalmannschaft nominiert, da hast du dich direkt bei Melo und mir gemeldet und hast gesagt, ey Jungs, genau das habe ich kommen sehen und das war meine Prediction. Und ich habe mir ja die komplette Folge aus dem Sommer angehört. Und ja, du hast dich zu Ouedraogo geäußert und hast ihn als Hidden Gem der Community empfohlen und hast gesagt, Ouedraogo ist ein sehr spannender Spieler. Wenn der fit bleibt, dann kriegt er unter Ole Werner seine Einsätze und wird da gefördert und kann sich da weiterentwickeln. Und auch da stehen wir jetzt nach 10 Spieltagen an dem Punkt, dass er sich gegen wirklich namhafte Konkurrenz im Mittelfeld durchsetzen konnte und gesetzter Stammspieler ist. Und darauf ist dann auch Julian Nagelsmann als Nationaltrainer aufmerksam geworden. Und auch das hast du predicted. Du hast Melo und mir in der Vorbesprechung der Sommerepisode gesagt, dass du wirklich davon ausgehst, dass wenn das Talent von Ouedraogo sich so weiterentwickelt, er verletzungsfrei bleibt, dass er zum A-Nationalspieler werden kann. Und da haben wir dich noch alle für verrückt erklärt, was du in ihm da gesehen hast. Klar, Melo als Schalker steckte da ein bisschen tiefer drin, hat natürlich das Talent auch gesehen, aber ich denke mal, die meisten hatten da leichte Skepsis, dass das so früh passiert. Und jetzt sind wir zwar schon 3 Länderspielpausen alt in dieser noch jungen Saison, würde ich es mal sagen, und es ist tatsächlich so gekommen. Ouedraogo ist deutscher A-Nationalspieler und trifft. Wahnsinn, Mats, wie hast du das kommen sehen?
Ja, ich muss sagen, mich überrascht es wirklich überhaupt nicht, so die Entwicklung von Ouedraogo, weil ich finde, wenn er gespielt hat, auch in der Vergangenheit schon, hast du halt gesehen, dass das ein Ausnahmefußballer ist, der noch dazu unglaublich variabel einsetzbar ist. Also jetzt gerade in Leipzig spielt er diese Achterposition, etwas zurückgezogen. Bei Schalke hat er eher auf der 10, teils auf dem Flügel gespielt. Und ich finde, allein diese Variabilität macht es natürlich extrem interessant für jeden Trainer, ihn da einfach mit dabei zu haben. Und ich glaube, dass es ihm auch sehr gut tut, dass gerade dieser Riesenhype im Gange ist um Said El Mala, wo ja alle drüber sprechen und alle drüber reden. Und da nur die Frage ist, wechselt er jetzt schon nach England oder zu einem besseren Verein oder was ist mit der WM? Und weniger Leute sprechen über Ouedraogo, aber es ist für mich der noch deutlich komplettere Spieler, wie ich finde. Und ich sehe ihn auch in der Entwicklung noch mal einen ganzen Schritt weiter als ein El Mala, dem ich jetzt das Talent ja überhaupt nicht absprechen will, ist auch ein überragender Fußballer. Aber wenn wir jetzt diesen Quervergleich ziehen und nehmen vielleicht noch Nene Brown mit rein, der jetzt ja auch Nationalmannschaft gespielt hat und sich da jetzt auch gerade so ein bisschen einen Namen macht im Kreis der DFB-Elf, dann ist Ouedraogo für mich weiterhin derjenige, den ich am meisten auch im WM-Kader sehe, von den Spielern, die jetzt so neu dazugekommen sind und jetzt so ihre ersten Minuten bekommen haben. Ja, wie gesagt, finde ich wahnsinnig interessant. Gefällt mir sehr gut auch, wie er in Leipzig zur Geltung kommt, in einem Team, wo du eben ja nicht diese Doppelbelastung hast, was ihm, glaube ich, auch sehr gut tut, jetzt diesen normalen wöchentlichen Bundesliga-Rhythmus gerade drin zu haben, dort eben auch verletzungsfrei zu bleiben. Das wird bei ihm das alles Entscheidende sein. Und ich glaube, wenn er so weiter durch die Saison geht, selbst wenn es mal ein paar Formschwankungen geben sollte, gehe ich immer noch davon aus, dass er einer der größten Gewinner wird in der aktuellen Saison und was den Marktwert in Kickbase anbelangt, ja sowieso. Also wer sich ihn, glaube ich, recht früh in der Saison gesichert hat, ich habe es zum Beispiel getan, der wird da, glaube ich, nicht enttäuscht sein von seiner Entwicklung und ich glaube, das ist noch lange nicht ausgereizt.
Nach dem, was ich jetzt 10 Spieltage lang von ihm gesehen habe, ist er auch ganz oben auf meiner Liste für die Rückrunde. Also ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein sehr gutes aktuell noch. Und ich erhoffe mir, dass das in der Winterpause auch so sein wird. Und dann werde ich auf jeden Fall mit Blick auf die Rückrunde Ouedraogo auf meiner Liste haben. So viel steht fest. Mats, danke dafür. Das waren jetzt so Empfehlungen, die gut gelungen sind. Stand jetzt und es gab natürlich auch ein paar, die ich mir rausgeschrieben habe, die noch nicht aufgegangen sind. Das ist wichtig zu betonen, denn das waren ja alles Season Predictions, die du getätigt hast im Sommer und nicht Predictions nach 10 Spieltagen. Das heißt, selbst wenn jetzt Spieler, die du gut gesehen hast, noch nicht so performt haben, noch ist reichlich Zeit, um das zu ändern. Und ein erster Spieler, der vielleicht in diese Kategorie reinfällt, ist Dix von Gladbach. Lag so ein bisschen daran, dass Gladbach natürlich einen extrem schweren und schlechten Saisonstart hatte, überhaupt nicht in Tritt kam. Und du hattest im Sommer gesagt, dass Dix für dich ein sehr interessanter Spieler ist und du sogar davon ausgehst oder dir vorstellen kannst, dass er auf einen 110er, 115er Schnitt kommt. Davon ist er jetzt aktuell eine ganze Ecke entfernt und ich halte es auch für recht kompliziert, dass er diesen Schnitt noch erreicht bei noch knapp 24 verbleibenden Spielen. Aber die Tendenz geht auf jeden Fall nach oben und du hast gesagt, er ist Elfmeterschütze. Und Tabakovic hat im Derby verschossen, Dix hat den zweiten reingemacht. Und jetzt erhoffe ich mir natürlich, dass da vielleicht auch ein Wechsel stattfindet und Dix jetzt dauerhaft der Elfmeterschütze wird.
Ja, also ich bleibe auch bei meiner Prediction. Ich werde da nicht zurückrudern. Ich würde da zumindest mal man kann den Boden vielleicht ein bisschen senken und sagen, gut, dreistellig sollte es schon sein. Vielleicht wären es 110 nicht, aber 100. Da gehe ich weiterhin stark von aus, weil ich finde, wenn man sich jetzt so den Trend anschaut und Gladbach jetzt ja in einer Verfassung ist, wo sie auch Bundesliga-Tauglichkeit haben, erlangt haben, man schaut sich immer nur seine Punkte an ab Spieltag 6, dann kommt man auf einen 128er-Schnitt. Und ich finde, das ist schon saftig. Also gerade auch für einen Verteidiger, der dann auch nicht allzu viel wert ist in der App, glaube ich schon, dass man da eine ganze Menge noch weiter rausholen kann. Elfmeter-Thematik, ich glaube schon auch, dass der Wechsel jetzt da bestehen bleibt. Gebe für mich auch keinen Grund daran, etwas zu ändern, weil er einfach auch ein sehr guter Elfmeterschütze ist. Stöger ja auch selten auf dem Platz steht und eben nicht zum gesetzten Etablissement, würde ich schon sagen, also nicht zu den gesetzten Stammspielern gerade zählt unter Polanski. Insofern fällt da ein bisschen Konkurrenz weg. Frage ist natürlich, was ist, wenn Kleins wieder da ist in der Rückrunde? Gibt es da dann vielleicht dann wieder den Change, dass Kleins die Elfmeter schießt? Das halte ich für vorstellbar. Aber ich glaube, bis Kleindienst nicht wieder bei 100% ist und regelmäßig startet, glaube ich, dass Dix die Elfmeter schießt. Und ich glaube auch, dass da mehr Rohpunkte noch bei rumkommen werden. Und das hat er jetzt in den letzten Spielen ja auch gezeigt, dass er da auch eine ganze Menge rausholen kann mit Pässen, mit seinem Andribbelverhalten, dass er im Spielaufbau immer eine Rolle spielt. Das ist, glaube ich, schon sehr interessant. Ich glaube, was man im Sommer oder was ich auch im Sommer ein bisschen zu wenig berücksichtigt habe in der Prediction ist die Tatsache, dass er natürlich auch mit dem LW spielt, gerade jetzt auch, wenn er innen eingesetzt wird, der natürlich ebenfalls sehr viele Pässe spielt und auch versucht, den Aufbau ein bisschen mitzugestalten. Das war natürlich in seiner Zeit in Kopenhagen deutlich anders. Da war er schon ganz klar der Spieler, über den alles läuft im Aufbau, im Übergang. Und jetzt in Gladbach hat er da natürlich ein paar Rohpunkte, die er sich teilen muss, sage ich mal, was man da, glaube ich, mit einbeziehen muss. Aber ich gehe weiterhin davon aus, dass Dix am Ende dreistellig steht.
Hört sich gut an für mich. Also ich bin auf Dix gegangen jetzt in der Länderspielpause meiner Mainliga. Habe ich ihn mir eingepackt für einen relativ kleinen Overpay tatsächlich, weil ich auch gesehen habe, jetzt nach der Länderspielpause geht es gegen Heidenheim. Das ist für mich ein sehr attraktives Spiel. Und da erhoffe ich mir einen fetten grünen Balken, so möchte ich es mal nennen. Und dann schaue ich mal weiter, ob ich ihn dann weiterhin halte oder dann irgendwie gewinnbringend verkaufe und mir dann irgendwie was anderes noch einhole. Aber ja, da bin ich sehr gespannt. Das werden wir natürlich im Auge behalten. Und wenn wir uns dann in der Winterpause oder irgendwann in der Rückrunde wiedersehen, dann schauen wir da auch nochmal drauf, ne, wie sich die Punkte von Dix entwickelt haben. Wie siehst du die Entwicklung von Joe Bellingham? Das ist auch so ein Spieler, an dem wir alle, nicht nur du, sondern auch große Teile der Community und auch Melo und ich, sehr hoch rangegangen sind im Sommer. Von dem haben wir uns eine ganze Menge erhofft, haben gedacht, okay, vielleicht ist das so einer, der in die Fußstapfen seines Bruders treten kann und dass der sofort da das Zepter im Dortmunder Mittelfeld in die Hand nehmen wird. Ja, wenn wir jetzt nach 10 Spieltagen draufschauen, dann kam es alles anders. Tut sich relativ schwer in der Frühphase der Saison, kaum Spielzeit bekommen, jetzt hinten raus, auch durch die englischen Wochen immer ein bisschen mehr bekommen, auch ein bisschen sicherer geworden, ein bisschen besser reingekommen, so zumindest mein Eindruck. Aber er ist natürlich von unserer Prediction im Sommer, dass er da wirklich gesetzter Stammspieler sein wird, dass man bis zu 35 Millionen in Kickbase gerne für ihn ausgeben kann, weit entfernt. Wie siehst du das und hast du das erwartet?
Nee, habe ich tatsächlich so nicht erwartet, aber das ist auch ein Fall, anders als bei Dix, wo ich doch jetzt deutlich davon abweichen würde, wenn man mich jetzt heute nochmal fragt, wie ich das bei Bellingham einschätze. Ich glaube, um da so ein bisschen den Bogen zu spannen, es liegt ein bisschen daran, dass er so variabel einsetzbar ist und eben nicht so diese Idealrolle für sich gefunden hat im BVB-System. Also er ist in der Lage, den tiefen Aufbau zu leiten. Er ist in der Lage, den Ball im Übergangsspiel voranzutreiben, mit Ball am Fuß, dann teils auch per Pass, aber vor allem mit Carries, wie man so schön sagt. Und er ist auch in der Lage, durchaus auch in der vorgeschobenen Rolle auch mal eine Chance zu kreieren. Und anders als Bellingham Senior, sage ich mal, da ist er jetzt nicht der Spieler, der jetzt für 10, 15 Tore in der Saison gut ist. Das war von vornherein klar. Aber gerade im Übergangsspiel hat er eigentlich seine Stärken. Und das Problem ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen, dass der Fußball unter Niko Kovac natürlich weiterhin doch recht umschaltlastig ist, obwohl Dortmund zum Teil ja viel den Ball hat, kommt dabei sehr wenig rum. Jetzt könnte man sagen, da würde Bellingham mit dem Ganzen ein bisschen Abhilfe schaffen. Ja, glaube ich schon auch. Aber er würde vielleicht auch die Statik ein Stück weit verändern. Und die Statik beim BVB ist in der Bundesliga weiterhin gut. So, auch wenn jetzt die Ergebnisse gegen die Top-Teams dann nicht so dementsprechend ausgefallen sind, aber das, was Dortmund immer auszeichnen muss als zweite, dritte Kraft, wie auch immer man es haben will in Deutschland, ist, dass du gegen sämtliche Mittelklasse-Teams und die Abstiegskandidaten konsequent Siege einfährst. Und das haben sie getan. Und dann ist natürlich wenig Anlass dazu da, gerade im Mittelfeldzentrum jetzt groß eine Veränderung herbeizuführen, es sei denn, du rotierst auf einigen Positionen. Und ich glaube, dass diese Rolle von Sabitzer als so dieser Dauerläufer, dieser Spieler, der auch gerne mal hinterm Ball einfach stehen bleibt und sich einfach mal so ein bisschen in diese absichernde Rolle begibt, gepaart mit einem Netscher, der, finde ich, eine super Entwicklung macht in der aktuellen Saison, auch wenn man das bei Kickbase, das ist vielleicht einer der Spieler, wo die Leistung besser ist als die Kickbase-Punkte, da kommen wir auch später noch zu, es fällt mir jetzt nur gerade ein, wo ich das beschreibe, weil ihn sehe ich jetzt momentan in einer richtig guten Verfassung, in einer richtig guten Rolle, auch unter Kovac, weil er eben mehr der Spieler ist, der wirklich dann den Ball nach vorne treibt ins letzte Drittel. Und dann ist natürlich der Bedarf an einem Bellingham einfach nicht so groß. Du hast einen Pascal Groß noch in der Hinterhand. Du hast für diese Position davor mit Adeyemi einen sehr schnellen Spieler, mit Bayer einen Tiefgänger. Du hast mit Brand einen Kreativspieler, der dort zum Einsatz kommen kann. Fabio Silva womöglich auch als hängende Spitze. Chukwuemeka habe ich noch vergessen mit seiner Agilität, 1 gegen 1. Du hast also viele Spieler, die irgendwo so eine Kernstärke haben. Und bei Bellingham ist es ja mehr das Gesamtpaket, dass er von vielen Sachen etwas mitbringt. Und das, glaube ich, wird ihm gerade so ein bisschen zum Verhängnis. Also ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich. Das hatte ich, glaube ich, im Sommer auch schon gesagt, über seine Spielweise, dass er doch sehr in viele verschiedene Rollen irgendwo reinpasst. Aber diese Idealrolle unter Kovac, die gibt es aktuell nicht. Das ist dann für mich auch der Grund, warum er einfach nicht so zum Zug kommt, wie man sich das erhofft hätte und als Bellingham-Besitzer sich sehr gewünscht hätte.
Gerade diese Vielseitigkeit macht ihn wahrscheinlich dann auch zum perfekten Rotationsspieler in englischen Wochen, weil der ja dann eigentlich auf vielen Positionen eingesetzt werden kann und da dann die Stammkräfte vertreten kann, die dann mal eine Pause brauchen. Ärgerlich für Kickbase-Manager. Ich habe auch ordentlich Kohle mit ihm verbrannt. Ich habe ihn nämlich für 35 Millionen in der Community-Liga geholt und musste ihn dann, als ich gesehen habe, nach 2-3 Spieltagen, der ist doch nicht der gesetzte Stammspieler, musste ich ihn dann auch mit einem ordentlichen Minus verkaufen, ehe es noch schlimmer wird. Ich bin gespannt, was er noch so im Tank hat, was die Rückrunde angeht, aber ich glaube, es wird erstmal so eine Einstiegssaison für ihn bei Borussia Dortmund. Vielleicht ist das jetzt so, ein bisschen reinschnuppern, über Rotationen sich empfehlen und dann kann er nächstes Jahr in seiner zweiten Saison vielleicht dann voll angreifen, auch wenn dann im Mittelfeld ein bisschen Platz geschaffen wird durch Transfers oder was auch immer. Ich bin Bremen-Fan, Mats, trotz dessen, dass du HSV-Fan bist, darf ein Bremer hier nicht fehlen, über den wir uns noch kurz unterhalten, und das ist Samuel Mbangula. Wir alle waren im Sommer überrascht, dass Bremen 10 Millionen für einen Spieler auf dem Transfermarkt ausgibt. Und dann war der Hype natürlich rund um Bremen auch sehr, sehr groß und um diesen Spieler, weil alle sich erhofft haben, dass das eine Sofortlösung ist, ein neuer Topstar, der da entwickelt wird. Und die Statistiken, die sahen nicht so gut aus, was auch daran lag, dass er bei Juventus Turin vorher nur wenig Spielzeit bekommen hat. Das heißt, die Datenmenge war jetzt nicht so groß. Aber er hat, finde ich, einen sehr, sehr guten Saisonstart hingelegt. Also gemessen an den Umständen in Bremen, die nicht immer leicht waren, war er sehr, sehr gut in meinen Augen und steht jetzt da nach 10 Spieltagen mit 3 Toren, 2 Vorlagen, 2 Elfmeter rausgeholt. Ich finde, scorertechnisch kann sich das durchaus sehen lassen. Wie hast du ihn jetzt gesehen?
Ja, recht ähnlich und auch recht analog, finde ich sogar, zu meiner Prediction. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich zu ihm gesagt habe, aber was ich so bei ihm immer im Kopf hatte, ist so dieses Thema Unterschiedsspieler, dass er schon den entscheidenden Ausschlag geben kann, auch für ein Siegtor gut ist, auch generell für ein paar Scorer gut ist, aber dass du bei ihm jetzt nicht mit so vielen Rohpunkten rechnen solltest. Also ist für mich jetzt kein Spieler, der dir eine konstante 100 reinballert und idealerweise dann nochmal in den Spielen, wo er dann scored, dann Richtung 140, 150 unterwegs ist, sondern es ist schon ein Spieler, der, glaube ich, schwankend ist, der gegen einige Gegner sehr viel Sinn macht und gegen andere vielleicht weniger. Gerade so die Spiele jetzt auch gegen Bayern, Leverkusen, Dortmund werden jetzt alles Spiele, wo ich da eher von Abstand nehmen würde. Wenn ich eben rotieren kann in meinem Kickbase-Kader, würde ich das dann machen. Aber gerade wenn du auch ein Matchup hast, wo du denkst, boah, wer da leichter Favorit, da macht es dann schon Sinn, auch auf ihn zu gehen. Und er hat auf jeden Fall seine Qualitäten. Und ich glaube, ich habe vor der Saison so einen 70er-Schnitt benannt, habe ich irgendwie noch so im Hinterkopf. Und ich glaube auch, dass das weiterhin auch ganz gut hinkommen könnte, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Wobei man auch dazu sagen muss, dass Bremen jetzt natürlich auch einige Spiele dabei hatte, die mehr oder weniger 50-50 waren, die sie gezogen haben, die sie am Ende dann, wo sie am Ende doch ein paar mehr Punkte tendenziell gesammelt haben, als man es vielleicht so gedacht hätte, darf man da nicht außer Acht lassen, aber führt natürlich auch dazu, dass das Selbstbewusstsein steigt von der Mannschaft und gerade die Offensive, das Mittelfeld, das hatten wir da, glaube ich, auch schon gesagt, ist wirklich ziemlich gut besetzt, Flügelposition, ZM sehr gut besetzt, Abwehr lässt sich drüber streiten, hat für mich auch weiterhin kaum Kickbase-Relevanz an der Stelle.
Ja, du bist mit deinem 70er-Schnitt gar nicht so weit weg tatsächlich. Also er ist jetzt bei 90 im Schnitt und wenn man sich sein Feed durchschaut, dann hat er wirklich ausschließlich grüne Balken gesammelt, wenn er auch gescored hat. Das war am dritten Spieltag in Gladbach, sechster Spieltag gegen St. Pauli mit einem Treffer und jetzt eben das Siegtor gegen Wolfsburg vor der Länderspielpause, auch da in grünen Balken. Ja, er ist der Spieler, der scorerabhängig ist, der risikobehaftet spielt, der schon auch versucht, immer ins Dribbling zu gehen. Ich bin aber schon positiv überrascht worden, was seinen Saisonstart angeht. Ich habe damit etwas mehr Anlaufzeit gerechnet und auch gemessen an dem Auftaktprogramm, was die Bremer hatten, habe ich gedacht, okay, der wird vielleicht erst ab Spieltag 6, 7 so wirklich relevant und hat auch schon vor dem sechsten Spieltag gezeigt, dass er schon der Unterschiedsspieler sein kann, den du in ihm gesehen hast. Schauen wir mal auf die aktuelle Top 25 der Kickbase-Punkte. Ich finde, die Länderspielpause bietet sich da an, um so einen ersten Blick mal in die Top 25 zu werfen und sich zu überlegen, okay, haben sich da vielleicht ein paar Spieler verirrt, die da nicht unbedingt hingehören oder die überraschenderweise jetzt in den Top 25 zu finden sind, das aber schwer wird, bis zum Saisonende zu halten. Und andersrum gibt es auch Spieler, die aktuell außerhalb der Top 25 sind, die du definitiv in der Top 25 siehst zum Ende der Saison hin. Und ja, erzähl doch mal, welche Spieler hast du dir da rausgepickt? Was ist dir da aufgefallen?
Ja, ist tatsächlich, glaube ich, echt nicht einfach zu beantworten. Also ich habe hier 4 Spieler mir rausgepickt, von denen ich glaube, dass sie rausfallen und 4, die dafür reinkommen. Das muss ja irgendwie auch logisch sein. Wäre komisch, wenn es ein anderes Verhältnis wäre. Angefangen mit Danilo Duki. Ich glaube, dass er zum Saisonende dort nicht stehen wird, weil ich stark davon ausgehe, dass Union ihn verkaufen wird im Winter. Der hat ja nur noch bis Sommer Vertrag, das heißt Winter, letzte Chance für Union, da Geld mitzunehmen und wann, wenn nicht jetzt. Also beste Phase seiner Karriere, torgefährlich bis zum geht nicht mehr, in einem weiterhin guten Alter, gute Leistungswerte, konstante Leistungswerte, also würde mich doch sehr wundern, wenn es da kein Interesse gibt von Clubs, die da bereit sind, noch so zwischen, sagen wir mal so 7 bis 8 Millionen würde ich da im Moment schätzen, die noch drin sind für Union und das würde ich als Union Berlin auch machen. Gerade sollten sie jetzt noch bis zur Winterpause ein paar Punkte sammeln, idealerweise noch so 2, 3 Siege holen, dann glaube ich, macht es schon durchaus Sinn, ihn abzugeben, dann schon frühzeitig auch einen Nachfolger zu verpflichten für die Position, dann würde Duki eben rausfallen. Also wäre jetzt kein Spieler, den ich kurz vor der Winter, also jetzt kann man es vielleicht sogar noch machen, aber so zur Winterpause hin würde ich da eher gucken, dass ich ihn tendenziell abgebe oder vielleicht sogar mit einem ordentlichen Plus abgebe an einen Konkurrenten, der dann dran glaubt, dass er noch bleibt, was natürlich sein kann, aber ich gehe davon nicht aus. Zweiter Spieler ist für mich Zufall von Hoffenheim, der für mich sehr konstant punktet und dann auch darüber seine Berechtigung aktuell hat, dort oben mitzuspielen. Ich glaube aber nicht, dass das über die gesamte Saison so sein wird. Ich glaube, dass sein Punkteschnitt insgesamt ein bisschen sich wieder abflachen wird, ein bisschen einpendeln wird, dass da wenige große Ausschläge nach oben sein werden. Also ist, glaube ich, ein super Spieler, wenn es darum geht, jemanden zu haben, der so einen soliden, permanenten 80er, 90er Schnitt irgendwo hat. Ich glaube aber, da wird es Spieler geben, die an ihm vorbeiziehen. Und die beiden anderen, die ich noch benannt habe, sind beide Torhüter, die jetzt gerade in den Top 25 stehen mit Nübel und Schwebe. Bei beiden glaube ich, dass sie rausfallen werden, weil Nübel jetzt ja schon eine Vorlage zum Beispiel hatte. Das wird ihm im Zweifel nicht nochmal gelingen, auch wenn er es in der Vergangenheit sogar immer mal wieder geschafft hat. Kann ich jetzt aber, glaube ich, nicht, dass es dauerhaft so sein wird. Ist für mich auch ein Torwart, der einfach immer mal wieder einen Schnitzer drin hat, auch mal für einen Minusbalken gut ist. Und bei Schwebe war jetzt ja schon auch ein Elfmeter dabei, den er gehalten hat. Ich glaube sogar 2, wenn ich nicht täusche. Also der glaube ich auch, dass er gerade so ein bisschen overperformt über dem, was möglich ist. Das zu den Spielern, die ich rauswählen würde.
Ja, würde ich sogar mitgehen. Also bei Döcki gehe ich auch stark davon aus, dass Union noch versucht, den im Winter zu Geld zu machen. Aktuell auf Platz 14 in der Gesamtpunktetabelle mit 1315 Punkten. Also nur ein Punkt hinter Serge Gnabry und der spielt ja wirklich auch eine richtig, richtig gute Saison. Klar liegt daran, dass er jetzt als Innenverteidiger, glaube ich, schon 6 Tore erzielt hat. Ich meine, es wären 6. Zweimal Doppelpack und 2 Einzelne. Ja, sehr, sehr starke Leistung von Doki. Hast du da konkrete Vereine im Kopf, wo er hinwechseln könnte, die vielleicht Interesse hätten? Gibt es auch in der Bundesliga einen Verein, wo du dir vorstellen könntest, da könnte Doki hinwechseln?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass es schon ein Spieler ist, der sich in der Dreierkette ganz gut macht. Insofern, Dortmund hat 4-Dreierkette gespielt, Leverkusen, Tabsoba jetzt erstmal beim Afrika Cup, aber ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube aber eher, dass er in die Premier League geht. Also ich glaube eher, so ein Mittelklasse-Team Premier League könnte da der nächste Schritt sein. Sowas wie Crystal Palace, sowas in die Richtung, ohne jetzt irgendwen da konkret zu benennen, weil ich jetzt auch in der Premier League nicht aus dem Stegreif sagen kann, wer alles Dreierkette und Viererkette spielt, aber würde ich da mal offen lassen. Aber ich finde, das wäre ein realistisches Ziel. Das wäre für ihn auch selber ganz gut. Wäre gehaltstechnisch nochmal ein Riesensprung, auch für ihn persönlich. Würde aus meiner Sicht gut passen.
Kaminski vom 1. FC Köln befindet sich aktuell auf Platz 16 in der Top 25, ist ein Spieler von einem Aufsteiger und die letzten Wochen haben auch gezeigt, okay, Köln hat jetzt auch das ein oder andere Spiel mal verloren, die werden so ein bisschen geerdet nach dem sehr, sehr guten und erfolgreichen Saisonstart. Du glaubst aber trotzdem weiterhin daran, dass Kaminski, sofern verletzungsfrei, sich in den Top 25 hält?
Ja, inzwischen ja. Also ich habe selber den Fehler gemacht, ich hatte ihn zu Saisonbeginn sogar zugelost bekommen und habe ihn auch lange, lange Zeit gehalten und habe eigentlich immer vermutet, dass irgendwo der Peak ist bei ihm. Also dass es bis zu einem gewissen Grad dann sehr gut losgeht, so ähnlich wie bei einem Sinani zum Beispiel bei St. Pauli, der ja wirklich super in die Saison reingekommen ist, aber dann kam wenig bis gar nichts mehr. Dasselbe habe ich bei Kaminski auch so ein bisschen kommen sehen, auch gerade vor dem Hintergrund, dass er sich ja im Prinzip mit El Mala eine Position teilt. Also beide sind ja als linke offensive Mittelfeldspieler am stärksten. Das finde ich ist offensichtlich. Und dann kann letztlich ja nur einer spielen. El Mala mit dem Ceiling, was er hat, hat da vielleicht nochmal die Nase vorn. Jetzt ist Kaminski natürlich viel auf dem Verschiebebahnhof, hat zum Teil mal in der Spitze drin gespielt. Da hat er mir wirklich gar nicht gefallen. Also auch vor allem punktetechnisch bei Kickbase nicht. Als Wingback, glaube ich, etwas besser, ist er aber natürlich noch ein bisschen mehr von Scorern dann abhängig, weil er einfach nicht so viele Aktionen hat, dann auch im letzten Drittel Torschussvorlagen gehen ein bisschen zurück. Also insgesamt glaube ich, dass er ein bisschen einbüßt, wenn El Mala statt ihm auf dieser Idealposition unterwegs ist. Aber so wie Kwasniok ihn beschrieben hat, auch vor der Saison schon, ist sein absoluter Lieblingsspieler in dem Kader. Also das darf man, glaube ich, dabei nie vergessen. Und ich glaube, dass Kaminski sehr, sehr oft noch durchspielen wird. Und wenn Köln halbwegs diese Form hält, wird für Kaminski auch immer was bei abfallen. Und auch da werden auch immer mal ein, zwei Scorer noch dabei sein. Also ich glaube schon, dass er sich in den Top 25 halten kann. Und ich bereue es inzwischen sehr, dass ich ihn abgegeben habe.
Ja, das glaube ich. Hat wirklich gut performt und viele grüne Balken auch in Kickbase schon geholt. Also ich erhoffe mir auch, ohne dass ich Besitzer von ihm bin, dass er so weitermacht, punktetechnisch. Jetzt bin ich aber gespannt. Welche Namen rücken denn noch deiner Meinung nach in die Top 25? Sind Davis, Musiala, Wawru, Schlotterbeck dabei?
Ja, also Schlotterbeck habe ich hier definitiv notiert. Das ist für mich auch so der offensichtlichste Name, den man da ziemlich sicher wiederfinden wird, es sei denn, er verletzt sich jetzt nochmal. Das dürfte, glaube ich, recht klar sein. Von den Torhütern glaube ich, dass Gulaschi noch vorbeiziehen wird an seinen beiden Kollegen Nübel und Schwebe. Ich glaube, dass Gulaschi da noch ein paar 0-Spiele drin haben wird, sich vielleicht ab und zu nochmal auszeichnen kann und da eigentlich immer eine sehr, sehr sichere Bank ist und auch Ole Werner da, glaube ich, überhaupt nicht in Versuchung kommt, ihn nochmal rausrotieren zu lassen und Van der Voort irgendwo einzusetzen. Zweiter Leipziger, über Uedraogo haben wir nämlich jetzt eh schon viel gesprochen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er auch noch in die Top 25 kommt, weil ich glaube, dass er scorertechnisch noch ein bisschen was im Tank hat, dass er eine Menge Rohpunkte weitersammeln wird in der weiteren Saison. Und ich glaube auch, dass er knapp die Nase vor Baumgartner haben dürfte am Ende. Weil ich glaube, dass Baumgartner eh Spieler ist, der noch viel, viel mehr von den Scorern profitiert, als es bei Uedraogo der Fall ist, einfach mehr am Ball ist und mehr Aktionen insgesamt hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und als letztes, nee, für Wafro habe ich mich nicht entschieden, weil ich glaube, dass der Weg da noch ganz schön lange ist für ihn. Der müsste jetzt schon ordentlich loslegen, punktetechnisch. Ich habe mich für Luka Vucevic entschieden vom HSV, weil ich glaube, dass er komplett durchspielen wird die ganze Saison. Ich glaube, dass er gegen stärkere Teams gut punktet. Außer jetzt vielleicht in München, das hat er ja auch gezeigt, dass das nicht der Fall war. Es war auch sein erstes Spiel, würde ich da ein bisschen rausrechnen. Und im Prinzip ist er jetzt ja schon punktetechnisch sehr gut unterwegs, aber ihm fehlen 2,5 Spieltage. Also die ersten beiden war er noch gar nicht da. Und am dritten Spieltag dieses Spiel in München würde ich einfach mal ausklammern, wie bei so vielen Spielern. Das musst du einfach in Kauf nehmen, dass da mal kein grüner Balken da am Ende bei rumkommt. Aber ansonsten finde ich ihn wahnsinnig konstant. Er klärt sehr oft, er gewinnt direkte Zweikämpfe, er führt direkte Zweikämpfe, er wird auch seine Torgefahr noch mehr unter Beweis stellen, also waren jetzt ja schon ein paar Situationen, wo er noch das eine oder andere Tor hätte mehr erzielen können, ähnlich wie bei einem Duki ja auch. Ich glaube, dass er am Ende wirklich so bei 5-6 Toren locker landen kann, plus dann seine Defensivaktion, plus vielleicht nochmal ein zu Null. Da kommt, glaube ich, einiges bei rum, auch wenn ich dem HSV da jetzt nicht so viel zutraue in der Saison und weiterhin glaube, dass die maximal vielleicht 13. werden, aber ich glaube, dass Vucevic da so der größte Lichtblick ist im Kader und mit seinem Marktwert auch immer noch einer, den man sich gut mal eintüten kann.
Ja, Vucevic, also der kam auch so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche. Mit seinen 18 Jahren ist er, glaube ich, noch jung, ne?
Ja.
Da schon zum Abwehrchef seit dem ersten Spiel wird, das hätte ich jetzt auch nicht kommen sehen. Überragende Leistung zeigt er da, also wirklich ein Zweikämpfer vorm Herrn. Und auch spielerisch bringt er tatsächlich einiges mit, was auch so ein paar Rohpunkte gibt. Finde ich einen sehr, sehr starken Take. Kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass der noch in die Top 25 reinrutscht, wenn die Entwicklung so weitergeht. Also ganz klar. Spannend finde ich auch, dass du unseren Hype-Spieler angesprochenen Wade Raogo über Baumgartner siehst, weil Baumgartner ja so ein bisschen der Leipziger ist, der aktuell zusammen mit Diomandé alles überstrahlt, aber ja, wahrscheinlich so von der Anlage her, vom Skill-Level her, ist Ouedraogo dann sicherlich einer, der so ein bisschen mehr das Gesamtpaket abbildet und vielleicht dann auf Strecke so ein Baumgartner auch punktetechnisch überholen kann. Bleiben wir bei Daten und Statistiken, Mats. Das ist ja dein Steckenpferd. Und
lass mich noch einfach kurz zu Vucevic sagen, weil ich glaube, dass es für alle Kickbase-Manager und Managerinnen ziemlich interessant ist. Es war eine Beobachtung beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg, war ich selber im Stadion. HSV Wolfsburg gab ja Elfmeter für den HSV. Und ich finde es da immer sehr spannend zu beobachten, wer geht zum Ball. Also wer ist überhaupt in der engeren Verlosung, diesen Elfmeter jetzt zu schießen. Letztlich hat ja Königsdörfer geschossen und verschossen, was, denke ich, jetzt nochmal mehr dafür spricht, dass er nicht nochmal die Chance bekommt. Wer noch daneben stand, war Ryan Philipp. Und eben Vucevic. Und ich kann mir auch vorstellen, dass den nächsten Elfmeter auch durchaus Vucevic schießen könnte, weil Philipp jetzt auch gerade im Formtief ist, vielleicht jetzt auch mal rausrotieren könnte, also ein Zahiti vielleicht da nochmal das Startelfmandat erhalten könnte. Fände ich nicht abwegig tatsächlich, dass auch Vucevic da bald mal einen Elfmeter sich nimmt, weil der hat so ein krasses Selbstbewusstsein. Also der geht wirklich voran wie sonst was und marschiert, weist an und agiert eigentlich wie ein 30-Jähriger. Also das da nochmal als Insight, der nächste HSV-Elfmeter wahrscheinlich Philipp oder Vucevic.
Behalten wir mal im Hinterkopf, macht ihn auf jeden Fall nochmal deutlich interessanter. Ja, dann blicken wir jetzt mal auf deine Stärke, Statistiken, Fakten und Hintergründe bei Spielern. Und die Community, die hat mir ein paar Fragen zukommen lassen, weil die natürlich auch sehr gespannt auf diese Episode blicken und sich einiges erhoffen. Und wenn wir dich schon mal hier haben, welche Spieler haben denn gute Werte, statistisch gesehen oder datenbasiert gesehen, die sich aber noch nicht in guten Kickbase-Punkten widerspiegeln?
Ja, ist eine super spannende Frage. Ich habe auch selber überlegt, wonach ich da am besten gehen kann, weil es gibt ja einige Datenpunkte, die in Kickbase auch berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Klärungsaktionen, Zweikämpfe, gewonnene 1 gegen 1 Duelle, Torschussvorlagen, Vorlagen, Tore. Was aber da nicht so gut abgebildet wird, ist natürlich die Wertigkeit an Aktionen. Also ich kann einen Vertikalpass spielen und damit habe ich 3 Gegner ausgespielt und eine Riesenchance ermöglicht und danach kommen aber noch 2 Pässe und dann fällt das Tor. Das bringt mir jetzt ja erstmal wenig. Also es gibt zum Teil noch nicht mal Tor eingeleitet, sondern es ist halt einfach ein normaler Pass gewesen, +3 meinetwegen und dann war es das. Aber diese Pässe haben natürlich eine sehr hohe Wertigkeit. Dazu kommen so diese Expected Scorer, habe ich das zusammenfassend genannt, also zum einen Expected Goals, die die Chancenqualität, die ich habe, in der ich mich positioniere und bringe beim Torschuss und natürlich auch die Expected Assists, also was habe ich an starken Großchancen kreiert, Vorlagen geliefert, die am Ende aber nicht verwertet worden sind, was mir natürlich dann deutlich mehr Punkte gebracht haben. Und nach den beiden Kriterien bin ich hier gegangen, habe mir dann noch die Expected Threat Werte angeschaut, was so ein bisschen das angibt, was ich eben als erstes erklärt habe, also wie gefährlich machst du die Situation durch Pässe und durch Dribblings, und habe mir jetzt ein paar Spieler da mal rausnotiert, die ich hier im Fokus gerade sehe. Das ist zum einen, das würde dich jetzt erstmal freuen, als Werder-Fan Romano Schmid, der natürlich schon trotzdem einen ordentlichen Punkteschnitt hat, der könnte aber noch deutlich besser sein, weil es wirklich einer der Spieler ist in der Liga, der mit die meisten Pässe in die Box bringt, der einen wahnsinnig hohen Expected Assist-Wert hat, also dürfte auch die eine oder andere Vorlage noch mehr auf dem Konto haben, als das aktuell hat, und eben auch ein Spieler, der wahnsinnig dafür viel dafür tut, dass eben das eigene Positions- und Ballbesitzspiel noch deutlich gefährlicher wird. Also der ist bei mir ganz oben auf dieser Liste und für mich auch einer meiner Lieblingsspieler in der gesamten Liga, sei dazu gesagt. Dazu sehe ich vom 1. FC Köln Johannesson, der punktetechnisch ja, ich würde sagen, eine solide Rolle spielt in Kickbiz, aber sicherlich nicht so relevant ist gerade. Das ist für mich ein Spieler, der jetzt noch deutlich mehr kommen könnte. Ich glaube, er steht sogar bei keiner oder maximal einer Vorlage, hätte aber auch deutlich mehr schon liefern können, / müssen. Ein Spieler, der auch über die eine oder andere Standardsituation kommt, der technisch wahnsinnig viel drauf hat, der auch eine sehr gute Schusstechnik mitbringt. Also ich glaube, dass Johannesson da noch besser punkten wird, als er es jetzt gerade macht. Und wenn man jetzt auf dem Markt nicht so viele Möglichkeiten hat und sich Spieler holen kann, die noch sicherer und besser punkten, dann wäre er auf jeden Fall einer der Spieler, den ich hier auf jeden Fall sehen würde. Vom HSV Dompe, viele Flanken ins Leere, vorne keinen Mittelstürmer mit Größe, sei es ein Glatze oder ein Paulsen, häufig eben mit Königsdörfer gespielt, der passt einfach nicht zu Dompe. Das ist für mich ein Spieler, der immer wieder für sehr gefährliche Situationen sorgt, ja auch schon das eine oder andere Tor erzielen konnte, von dem, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr kommen dürfte. Spieler, der sehr teuer schon dabei ist, aber noch deutlich mehr Potenzial hat für mehr, ist Angelo Stiller vom VfB Stuttgart, wo ich mir auch vorstellen kann, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, über diese Spieler, was macht der Afrika Cup so damit, könnte er vielleicht sogar auf die 10 rücken, Ranus er dann nicht dabei, Bounani nicht dabei beim VfB Stuttgart, vielleicht Stiller auf der 10, Fragezeichen, könnte ich mir vorstellen, könnte noch zu deutlich mehr Scorern auch führen. Kaisho Sano von Mainz 05, sehr under the radar, finde ich, auch was Kickbase anbelangt, eigentlich sehr gute Leistung, die er zeigt. Hängt nur so ein bisschen an der Team-Performance, dass es da nicht noch mehr war. Ähnlich auch wie bei einem Paul Nebel, der ebenfalls einen sehr hohen Expected Threat-Wert pro Ballkontakt hat. Rieder habe ich mir aufgeschrieben vom FC Augsburg, wo, glaube ich, noch ein bisschen mehr kommt, der eigentlich besser performt als in Kickbase. Bassoumana Touré von der TSG Hoffenheim, so als der ja, Winger, klassischer Flügelspieler, immer wieder 1-gegen-1. Wenn da ein paar Scorer dazukommen, kann das, glaube ich, auch sehr interessant werden. Und dann habe ich noch den Spieler, der tatsächlich den höchsten Wert hat bei dem Expected Threat, den ich gerade angesprochen habe, also der für unfassbar viel Gefahr sorgt, wenn er am Ball ist, und das ist Franck Honorat von Borussia Mönchengladbach, wo ich auch glaube, dass, wenn es jetzt bei Gladbach besser läuft, das liegt zum einen daran, dass Honorat überhaupt wieder voll dabei ist und Startelf spielt. Wenn du jetzt vorne jetzt einen Tabakovic hast, der endlich mehr Selbstvertrauen bekommt, dann hast du auch einen perfekten Abnehmer für Hereingaben mit Klein, den später dann sowieso. Also von Honorat erwarte ich da auch noch eine ganze Menge im Vergleich zu den bisherigen Spieltagen. Und dann habe ich noch zwei Spieler dabei, die einfach mehr Scorer haben müssten, rein nach dieser Expected-Metrik. Das ist zum einen Leon Goretzka und zum anderen Daniel Svensson. Also das sind so die beiden Spieler, wo ich doch sehr davon ausgehe, dass da jetzt in den nächsten Spielen, normalerweise gleicht sich das ja statistisch an, dass da der ein oder andere Scorerpunkt bei rumkommen wird.
Gerade im Fall von Svensson wäre das sehr, sehr wichtig, weil der mit einem Marktwert weit über 25 Millionen Kickbase echt punktetechnisch enttäuscht. Ich glaube, die letzten Spiele, das hatten Melo und ich letzte Woche angesprochen, nun einen Schnitt von um die 60. Ja. Aus den letzten 5 Spielen, das ist natürlich gemessen an seinem Marktwert viel, viel zu wenig. Spannend finde ich die Kombination Tabakovic-Honorat, vielleicht dann auch Honorat-Kleindienst in der Rückrunde. Also ja. Honorat und Kleindienst sind zwei Spieler, die ich auch weit oben auf meiner Liste habe für die Rückrunde, weil ich glaube, dass wenn die fit sind und sich einspielen können, dann auch mit der Winterpause dazwischen, dass die dann richtig abgehen können und wieder ja so ein starkes Duo bilden können, wie auch in der Vorsaison. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Wir haben jetzt über ein paar Spieler gesprochen, die statistisch gute Werte haben, aber in Kickbase noch nicht so auffällig geworden sind. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung Underperforming, zumindest mal aus Kickbase-Sicht. Was sind denn Teams, die überperformen aktuell in der Saison, also die vielleicht einen höheren Punktewert haben, als Expected Points es eigentlich hergeben würden?
Ja, das ist ganz spannend, weil es da wirklich nicht viele gibt. Also der einzige Verein, auf den es ganz klar zutrifft, ist Union Berlin. Was nicht verwundert, finde ich, bei der Spielweise, dieses sehr destruktive, volles Setzen auf Standards. Bei Standards sind sie ja überragend gut. Aus dem Spiel heraus passiert so gut wie nichts. Das sind dann häufig natürlich Mannschaften, die nach Expected Points deutlich schlechter aussehen, als sie dann am Ende vielleicht stehen, gerade wenn du auch in Führung gehst. Also das ist für mich eine klassische Mannschaft, die muss in Führung gehen, weil sie sich schwer tun wird, bei einem 2-Tore-Rückstand dann auch irgendwie mal zurückzukommen. Also die sehe ich als Overperformer. Ansonsten habe ich sehr viele Mannschaften, die wirklich sich nur um maximal 2 Tabellenplätze unterscheiden. Häufig nur einer, wo es mir jetzt nicht genug war, da von einem Overperformer zu sprechen. Stattdessen habe ich bei den Underperformern dann ein paar mehr gefunden. Das ist zum einen bei Leverkusen, die eigentlich besser spielen und auch jetzt deutlich bessere Leistung zeigen und auch den einen oder anderen Punkt mehr verdient hätten. Selbiges gilt für Freiburg, was ich ein bisschen überraschend fand, weil ich subjektiv jetzt nicht so gesehen hätte. Gladbach, die jetzt halt mehr in Fahrt kommen, und auch Mainz 05 ist bei weitem nicht so schlecht, wie sie jetzt gerade in der Tabelle dastehen. Waren viele knappe Spiele dabei, viel auch, dass das Matchglück gefehlt hat, dass die Doppelbelastung oder vielmehr Dreifachbelastung da doch sein Übriges tut, wie schon bei so vielen Mannschaften zuvor. Also ich finde, es war damit zu rechnen, dass Mainz schon eher in der unteren Tabellenhälfte am Saisonende steht, dass sie jetzt so tief unten drin sind, finde ich, hat man jetzt nicht unbedingt erwartet. Zumal dort ja auch wenige Stammspieler jetzt so akut gerade fehlen. Also es waren dann eher so die roten Karten, die sich Mainz eingehandelt hat, immer und immer wieder, dass du dann in Unterzahl spielen musstest, hast einen wichtigen Spieler verloren, der dann erstmal nicht zur Verfügung stand. Gerade auch ein Paul Nebel, da natürlich sehr gefehlt zu Saisonbeginn. Ich glaube aber, dass sich Mainz fangen wird in den nächsten Wochen. Also ich glaube schon, dass es ein Goto sein kann, auf einen Sano, auf einen Amiri womöglich zu gehen, weil da einfach noch ein bisschen mehr kommen dürfte bei der Mannschaft von Bo Henriksen.
Ja, was Mainz angeht, tue ich mich extrem schwer. Klar, die hängen ganz unten drin, viele knappe Spiele verloren, unglücklich verloren auch. Aber ich sehe da bis zur Winterpause nicht unbedingt eine Besserung in Sicht, weil sie halt eben noch das internationale Geschäft haben. Und alles läuft ja aktuell darauf hinaus, dass sie auch in diesem überwintern werden. Das heißt, auch der Anfang ins neue Jahr nach der Rückrunde wird wahrscheinlich ähnlich kräftezehrend sein. Ich bin mal gespannt, was die transfertechnisch vielleicht im Winter machen. Dazu kommen wir ja gleich auch noch, dass sie da vielleicht dann auf der einen oder anderen Position, zumindest mal was Kaderbreite angeht, auch ein bisschen nachlegen werden, weil ich schon das Gefühl habe, dass Mainz einige Spieler im Kader hat, die kaum reinzuwerfen sind, weil sie einfach qualitativ dem Rest der Mannschaft und auch der Liga einfach zu sehr unterlegen sind. Gibt es denn aus deiner Sicht auch einzelne Spieler, die aktuell extrem überperformt haben, also die deutlich mehr Scoring-Output haben, als statistisch sie eigentlich dazu in der Lage gewesen wären, so möchte ich es mal sagen?
Ja, finde ich gar nicht einfach zu beantworten. Also zum einen sehe ich da Grischa Prömel ein Stück weit und auch Wouter Bucher, beide von Hoffenheim, die, glaube ich, mehr gescored haben, als es jetzt unbedingt zu vermuten gewesen wäre. Wäre ich ein bisschen vorsichtig mit. Ansonsten habe ich mir diverse Unioner, also einfach nur als Punkt diverse Unioner aufgeschrieben, wobei man dazu sagen muss, dass die auch alle nicht wirklich gut punkten, außer jetzt Duki und vielleicht nochmal ein, zwei Abwehrspieler und ein Renault. Da kommt offensiv ja natürlich auch wahnsinnig wenig, aber es sind dann ja auch nicht per se jetzt nicht Overperformer, ist, glaube ich, das falsche Wort dann dafür. Über Sinani habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Der profitiert jetzt ja auch immer noch von seinem starken Saisonstart. Sieht dann in Kickbase, glaube ich, immer noch ganz attraktiv aus und auch in den Metriken, die ich so verwende, was so Richtung Torschussbeteiligung, Wichtigkeit für sein Team, Kreativität, schneidet er schon immer noch gut ab. Aber es liegt eben vor allem an den ersten Spieltagen und jetzt weniger an all dem, was danach, so ab Spieltag 6 ungefähr, gekommen ist. Da wäre ich dann auch ein bisschen vorsichtig, wenn man jetzt nur auf die Punkteschnitt schaut und auf die Gesamtpunkteanzahl, dann kann das, glaube ich, ein bisschen täuschen. Ansonsten habe ich hier aber tatsächlich nicht besonders viele, die mir da jetzt auch direkt einfallen, weil ich finde, dass wenn du Kickbase-Punkte holst und davon relativ viele, dann ist es meistens auch gerechtfertigt. Also insofern Finde ich, hat Kickbase ja auch die App ein bisschen weiter optimiert im Vergleich zu den Vorjahren, wo es ja doch immer mal wieder auch Spieler gab, wo du dir gedacht hast, boah, war echt nicht doll, was die geleistet haben, kommen am Ende aber mit einem 110er-Schnitt raus. Schwierig. Finde ich jetzt in der aktuellen Saison, sehe ich da nicht so viel tatsächlich.
Was ja eigentlich ganz gut ist, weil dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass die Spieler auch das das halten, was sie versprochen haben. Bei welchen Vereinen gehst du denn im Winter von spannenden Aktivitäten auf dem Transfermarkt aus? Also wo siehst du Vereine, die sich definitiv verstärken sollten, vielleicht auch müssen im Winter? Wo hast du vielleicht auch schon Gerüchte aufgeschnappt bei Vereinen? Du bist ja ganz recht tief verwurzelt, die vielleicht schon umtriebig sind, die auf der Suche sind. Vielleicht Stichwort Mainz. Glaubst du, da wird was passieren?
Ja, Mainz habe ich mir auch eigentlich nur für die Breite so wirklich aufgeschrieben. Also ich kann mir da eigentlich nicht so richtig, ich sehe da jetzt nicht die eine Position, wo Mainz so viel schlechter besetzt ist, dass man da auf jeden Fall nachbessern müsste. Das ist, glaube ich, eher so ein gesamtmannschaftliches Thema, dass du einfach nochmal so frische Energie ganz gut zuführen kannst, einen frischen Spieler irgendwie noch mit dazu. Tendenziell auch eher für die Offensive. Also ich habe generell viele Teams mehr rausnotiert, die doch eher in der Offensive Probleme haben und weniger in der Defensive. Ich glaube, die interessantesten Neuzugänge dürfte es in Frankfurt geben. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein Sechser dazukommt, auch vor dem Hintergrund, dass Mahmoud Dahoud jetzt ja eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt, muss man vorsichtig zu formulieren, dass ein Chaibi jetzt erstmal im Afrika-Cup ist und da womöglich auch relativ lange im Turnier sein könnte, wenn er da nominiert ist. Also da sehe ich einen Sechser auf jeden Fall in der Verlosung, dass Frankfurt da nachlegt und das auch ein Spieler sein könnte, der sofort spielt und auch einen Stürmer. Das sehe ich ebenfalls, weil ich glaube, dass sie mit Wahi nicht wirklich zufrieden sind. Batshuayi, ja, also als Backup-Lösung okay. Burkhardt als einzige Instanz, was machst du, wenn sich der mal verletzt? Dann hast du echt ein Problem. Also ich glaube, dass da auch durchaus was passieren könnte. Da kann ich mir auf jeden Fall was vorstellen. Ansonsten auch, bleiben wir mal bei den oberen Teams, Leverkusen, könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch ein Stürmer kommt. Sie haben Boniface kurz vor Transferschluss abgegeben, ohne einen Ersatz zu holen. Kofan könnte auch hier den Afrika-Cup spielen. Ist, glaube ich, noch ein bisschen offen, ob er das macht oder nicht. Sollte es dazu kommen, kannst du eben nicht nur mit einem Patrick Schick jetzt in die weitere Saison gehen, weil wir alle ja wissen, dass Schick jetzt nun mal ein Spieler ist, der leider die eine oder andere Verletzung immer wieder anzieht und da selten jetzt eine ganze Saison am Stück als Stammspieler durchziehen kann. Also auch da kann ich mir einen Mittelstürmer sehr gut vorstellen, vor allem auch, weil ein Sarko ja so gut wie gar nicht spielt. Da kann ich mir vorstellen, dass sie ihn abgeben. Stuttgart, glaube ich, dass auch hier im Sturm oder im offensiven Mittelfeld was passiert. Auch da Stuttgart ja relativ dünn besetzt, wollte Made eben nicht mehr ersetzt bekommen. O wollten sie ja aus Genk holen, das hat nicht mehr funktioniert. Kurz vor Transferschluss, wo ja schon so ein Indiz dafür da ist, dass sie da nochmal nachlegen wollen. Könnte mir vor dem Hintergrund, dass eben Elchanos und auch Buanani, dass der ja ebenfalls beim Afrika-Cup dann, dass die beide dort unterwegs sind, dass sie sich vielleicht für einen Spieler entscheiden, der beides abdeckt, also ähnlich wie Woltemade, dann auch ein Stürmer ist, der jetzt nicht nur in der Box lauert, sondern der auch gerne kombiniert, der sich ein bisschen fallen lässt, der so eine verbindende Rolle irgendwo einnehmen kann, der sowohl auf der 10 oder als Halbstürmer, sag ich mal, in diesem 3-4-2-1 oder auch eben als tatsächliche Spitze unterwegs sein kann. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da etwas passiert. Das sind, glaube ich, so die Teams, wo es sehr spannend wird, weil natürlich auch die Teams erstmal viele Rohpunkte irgendwo sammeln. Bei den Mannschaften, die jetzt eher weiter unten drin stehen, denke ich, dass Union, wenn eben Duki geht, wird ein Innenverteidiger neu dazukommen. Kann mir auch vorstellen, dass sie einen Außenverteidiger dazu holen, weil eben Juranovic so verletzungsanfällig ist und Robert Skow jetzt auch wieder ausfällt. Da sind sie auch relativ dünn besetzt, da kann ich mir was vorstellen. Wolfsburg wird auf jeden Fall einen Stürmer holen. Da gehe ich ganz stark von aus, weil sie da mit Jonas Wind ja auch nicht wirklich zufrieden sind. Wind jetzt ja auch bei Leverkusen schon so ein bisschen im Gespräch gewesen. Also da wird auf jeden Fall was passieren. Das wird, denke ich, auch ein Starter sein. Gerade weil Amura jetzt ja dann auch erstmal fehlen wird beim Afrika-Cup. Also das kann, glaube ich, so der erste Spieler sein, wo man einfach fest davon ausgehen kann, dass der Neuzugang bei Wolfsburg im Sturm auch direkt spielt. Würde ich mal ganz stark von ausgehen. Außenverteidiger könnte ich mir in Wolfsburg ebenfalls vorstellen. Augsburg kann ich mir einen Stürmer vorstellen und einen Innenverteidiger. Heidenheim bräuchte eigentlich mindestens 3 Neuzugänge, um sich irgendwie in der Liga zu halten. Da sehe ich einen Kreativspieler als wichtigstes Element, was denen absolut fehlt. Und dann bei Köln aufgrund der schweren Verletzung von Hübers und Luca Kilian, der auch noch ewig fehlen wird, glaube ich, dass Köln auch noch einen Innenverteidiger holen könnte, wo man dann aber abwarten muss, ob der dann auch permanent spielt. weil sie da ja auch ein paar Optionen haben. Martell ja so eine Riege zurückgeschoben. Dann glaube ich, dass Vandenberg, wenn er wieder fit ist, auf jeden Fall Stamm spielen wird. Lund haben sie jetzt ja teils von der linken Schiene nach hinten versetzt. Also sie haben da ein paar Optionen, Spieler, die es eben ausfüllen können. Aber ich glaube, dass sie da nochmal einen Spezialisten holen.
Boah. Viel drin gewesen, Mats, und ich höre da primär raus, dass die halbe Liga auf Stürmersuche sein wird im Winter und ich auch denke, viele Champions-League-Vereine irgendwie noch versuchen, im Sturm nachzulegen, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, finde ich sehr spannend und könnte vielleicht auch sich lohnen oder dazu führen, dass man sich im Winter auch ein paar Millionen mal zur Seite legt, für den Fall, dass dann halt eben gute Stürmer verpflichtet werden, dass man dann in Kickbase da auch zuschlagen kann. Das könnte vielleicht auch so eine Taktik sein, dass man nicht sofort alles rauswirft, sondern vielleicht auch ein bisschen abwartend agiert und schaut, was kommt. Auch Köln, Innenverteidiger, finde ich auch naheliegend, dass da vielleicht noch was passiert, aber dann tendenziell wahrscheinlich einer so für die Breite, dass das nicht eine 1A-Option sein wird, sondern dass du das schon auch teamintern so ein bisschen auffangen kannst, dass du da halt einfach noch einen für die Breite holst. Ja, finde ich richtig, richtig gut und freue ich mich auch schon drauf, weil ich auch so überlegt habe, ja, Wolfsburg, die haben immer Geld, da könnte vielleicht ein richtig guter Stürmer noch verpflichtet werden. Frankfurt hat Geld, weil sie ja im Sommer viel eingenommen haben. Das können sie auch noch reinvestieren. Finde ich sehr, sehr spannend. Freue ich mich schon drauf auf die Aktivitäten. Und das werden wir hier mit dir zusammen wahrscheinlich dann im Winter auch nochmal analysieren. Zwei Fragen zusammen. Und zwar möchte die Community natürlich jetzt auch so richtiges Name-Dropping haben. Welche Spieler sind für die Rückrunde spannend oder welche Spieler siehst du für die Rückrunde sehr spannend, die durchstarten könnten? Also was sind so Go-To-Spieler für die Rückrunde, die du dir notiert hast? Vielleicht auch Spieler, die aktuell so unterm Radar fliegen, so Hidden Gems, ne? Geringe Marktwerte, die aber dann in der Rückrunde ihren Breakout haben könnten.
Gute Frage. Ich habe mir einige notiert. Ich fange mit den offensichtlichsten an. So sind natürlich Musiala und Alphonso Davies, wobei ich von Musiala noch deutlich mehr überzeugt bin. Bei Davies glaube ich, dass er sich sogar ein bisschen reinkämpfen müsste in die aktuelle Mannschaft, weil es funktioniert so gut, auch gerade in der Hintermannschaft. Leimer, Stanisic haut da ziemlich gut hin. Also würde mich gar nicht wundern, wenn jetzt Davies nicht der komplett, also würde mich wundern, wenn er jetzt auf einmal der gesetzte Verteidiger ist, der alle Spiele macht. Glaube ich eigentlich nicht. Aber er wird natürlich einer sein, der wieder Spielzeit bekommt, der dann auch einen hohen Punkteschnitt hinzaubert. Diomond von Leipzig habe ich mir noch mit aufgeschrieben, der jetzt angefangen hat zu punkten, hat ja auch ein bisschen gebraucht. Mir hat er auch schon im Pokal wahnsinnig gut gefallen. Zu so einem Start, da hat man schon, finde ich, aufblitzen sehen, was er mitbringt, diese Explosivität, Unberechenbarkeit, mit beiden Füßen auch stark. Im Abschluss finde ich sehr interessant. Schlotterbeck ist, glaube ich, auch klar. Hatten wir vorhin schon mal genannt. Definitiv auch ein Spieler, der jetzt noch deutlich mehr punkten wird und da auch in die Top 25 vorstoßen wird. Kommen wir jetzt zu den Spielern, die ein bisschen unterm Radar liegen. Das ist zum einen Schema Andres vom VfB Stuttgart. Da glaube ich, dass er dann so richtig zur Geltung kommt, wenn die Rotation mal beendet ist. Also wenn Stuttgart europäisch ausscheidet, dann glaube ich, wird er der klare Starter sein vor Karazor und dann wird auch nicht mehr viel hin und her gewechselt. Und ich kann mir sogar vorstellen, wenn man jetzt, und da kommt es eben drauf an, was Stuttgart jetzt auch im Winter macht, wie sie eben den Verlust ihrer beiden Spielmacher auffangen, da kann ich mir eben vorstellen, dass sie vielleicht sogar mit einer Karazor-Andres-Doppel-6 gehen und Stiller eben eins vorschieben. Halte ich auch für durchaus möglich und Andres ja für mich auch ein Spieler, der jetzt noch so keinen so allzu hohen Marktwert hat, aber doch eine gute Perspektive an und für sich. Malik Tillmann habe ich mir aufgeschrieben. Wenn er fit ist, ist er für mich gesetzt. Auch eher gesetzt als Ibo Maaßer, wenngleich das Spiel jetzt von Maaßer natürlich überragend war. Gegen Heidenheim würde ich aber noch nicht zu hoch hängen, weil wenn man sich die Punkte davor anschaut, kam da wirklich wahnsinnig wenig. Es war jetzt so ein absoluter Lichtblick. Bei Tillmann sehe ich das deutlich konstanter, weil ich glaube, er kann sowohl auf der 8 als auch auf der 10 für sehr viele Rohpunkte sorgen und auch für Scorer sorgen. Wäre ein Spieler, den ich mir definitiv reinholen würde, zumal er jetzt ja wieder bei 100% ist. Nene Brown fehlten so ein bisschen die ersten Spieltage, ist auch für mich klar gesetzt, auch ein No-Brainer. Aaron Zehnter vom VfL Wolfsburg sehe ich so ein bisschen. Da kann ich mir vorstellen, dass je nach dem Trainerwechsel, vielleicht Systemumstellung, dass er jetzt doch in einer etwas vorgeschobenen Rolle agiert, also mehr als Wingback, vielleicht sogar im linken Mittelfeld, weil er hat das definitiv in sich, ist für mich ein Spieler, der sehr ähnlich agiert zu Honorar, halt nur über die linke Seite, der wirklich andauernd auch Flanken schlägt, gefährlich wird, auch per Standard mal was leisten kann, wenn eben nicht jeden Standard Maxi Arnold schießt, sondern vielleicht auch er ein paar mehr Anteile daran bekommt. Also dem traue ich doch noch eine ganze Menge zu, wenn es bei Wolfsburg auch ein bisschen besser läuft. Dann Manzambi hat jetzt auch im Länderspiel für die Schweiz getroffen und bei ihm, finde ich, war der größte Punkt, dass er jetzt einfach häufig ZM spielen musste. Durch den Ausfall von Osterhage war er ja eine Riege zurückgeschoben, Höhler auf der 10, davor Adamu. Manzambi wird jetzt wieder der 10er sein. Also Osterhage, Eggestein auf der 6, Manzambi auf der 10, dadurch wird Manzambi mehr punkten und wird auch mehr in Tornähe kommen, eher in die Richtung, dass er Scorer liefern kann. Also von dem erwarte ich da auch noch eine ganze Menge. Kleindienst ist, glaube ich, ebenfalls klar, auch wenn man ein bisschen gucken muss, was machen sie dann mit Tabakovic, der funktioniert jetzt ja gerade recht gut. Was machen sie? Können sie irgendwie beide einbauen? So ein bisschen die Frage, aber Kleindienst wird so oder so spielen. Onora haben wir schon drüber gesprochen, bei Wolfsburg auch noch Wafro. Du hast ihn ja sogar in die 25 hier so ein bisschen predicted oder mir so in den Mund gelegt. Er wird, wenn er fit ist, definitiv wieder spielen und denke ich auch ganz ordentlich punkten, wird jetzt aber nicht davon ausgehen, dass er direkt 100, 120, 130 liefert. Ich glaube, das wird wahrscheinlich ähnlich wie bei Kuliarakis auch erstmal wieder 70, eine 80 sein, würde ich jetzt nicht zu hoch einsteigen, in Kader holen ja, aber kein zu krasser Overpay. Und dann sehe ich noch vier Spieler, die jetzt gerade noch nicht so viel gepunktet haben, die aber, glaube ich, dann sehr interessant sind für die Rückrunde. Das ist zum einen Ernest Poku, gerade auch durch die Verletzung und den womöglichen AFCON von Nathan Teller, könnte er auch über die rechte Schiene zum Einsatz kommen, gerade als offensivere Option zu Arthur. Lukas Vazquez kommt noch gar nicht in Fahrt. Insofern glaube ich, dass Poku da eine gute Rolle spielen wird in den nächsten Wochen, auch bei Bayer Leverkusen, die ja, wie wir eben ja auch, ja, wie ich es eben genannt habe, dass die ein bisschen underperformen. Dann Vandenberg in Köln, von dem ich sehr viel halte, sehr großes Talent, glaube, dass er punktetechnisch auch einiges im Tank hat. Matanovic beim SC Freiburg ist für mich von den Stürmern derjenige, der eigentlich am meisten drauf hat und am wenigsten zeigt oder zeigen durfte vielmehr, weil andauernd Adamu vorgezogen wurde. Ich kann es nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Für mich wäre Matanovic ja, da klar der gesetzte Stürmer.
Kurz reingehen, das hat mich auch super erstaunt bis dato, weil Freiburg spielt ja auch international und da würde man davon ausgehen, dass aufgrund der Rotation Matanovic auch wirklich seine zahlreichen Einsätze bekommt, aber die fehlen irgendwie bis hierhin und Schuster vertraut week in, week out Adamu da vorne drin, von dem ich überhaupt kein Fan bin. Also ich finde, ich weiß nicht, was er in Adamu sieht. Ist quirlig und ist vielleicht ein Arbeiter, der vielleicht auch Lücken reißt für seine Mitspieler, aber so als Scorer tritt er ja selten in Erscheinung und deshalb wundert es mich extrem, dass Matanovic da nicht deutlich mehr Spielanteile sieht und ich sehe auch eine ganze Menge in ihm, das ist ein super Stürmer, hat er schon unter Beweis gestellt und von dem erhoffe ich mir auch, dass der in der Rückrunde dann wirklich auch mal zeigen darf, was er drauf hat.
Ja, also Adamu, genau wie Höhler, das sind halt so Pressing Forwards, die dir als Team ein bisschen was bringen, in Kickbase aber gar nicht. So. Also das sind für mich absolut Spieler, würde ich mir niemals ins Team holen, weil du einfach weißt, ja, die haben vielleicht ihre eine Chance, nutzen die aber viel zu selten und ansonsten kommt Rohpunkte technisch so gut wie nichts bei rum. Und das Spiel für Spiel für Spiel. Bei Matanovic sehe ich da ein bisschen mehr, sehe ihn auch technisch eigentlich ein bisschen besser. Glaube, dass er deutlich gefährlicher ist durch seine Boxpräsenz als die beiden erstgenannten. Also da ist, glaube ich, eine Menge drin. Als letzten Spieler habe ich noch Robin Hack aufgeschrieben von Borussia Mönchengladbach, der jetzt ja auch verletzungsbedingt eine ganze Zeit lang ausgefallen ist. Gladbach ja häufig mit teils 4 oder sogar 5 ZMs in der Startelf, was mir auch ein Dorn im Auge war, mag ich gar nicht sehen. Ich hoffe, dass da Hack über den linken Flügel kommt, rechts Onora, vorne drin Tabakovic oder Kleindienst. Also da hast du eigentlich schon Spieler mit sehr viel Qualität, die Gladbach da auch dann aus den unteren Tabellenregionen raushalten sollten, auch wenn natürlich die Statik da weiterhin doch sehr angeschlagen ist. Aber ich finde die individuelle Klasse und auch die Torgefahr, auch von einem Hack, ich glaube, der hat selbst jetzt einen 70er, einen 80er Schnitt oder so, trotz des wirklich sehr dürftigen Saisonstarts, finde ich, ist schon aller Ehren wert.
Gehe ich auch voll mit. Also ohne Gladbach jetzt zu sehr in den Himmel zu loben, aber die können vielleicht dann speziell, was die Offensivreihe angeht, auch so ein bisschen zum Schlüssel des Erfolgs in Kickbase werden, was die Rückrunde angeht. Ne? Wenn wirklich mal alle da vorne fit sind, dann haben die da eine richtig, richtig gute Qualität, die auch über vielen Teams in der Liga steht, meiner Meinung nach. Und da können wir ordentlich Punkte erwarten. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Du hast jetzt schon bei dem ein oder anderen Spieler die Brücke zum Afrika Cup of Nations geschlagen, der ja im Januar, Februar stattfinden wird, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist natürlich
Dezember,
auch
Januar, ja.
Dezember, Januar.
Ist noch im Januar, das ist er vorbei, ja.
Okay, ja, sehr gut. Das ist natürlich auch ein Turnier, was die Bundesliga betrifft, einige Vereine ordentlich betrifft auch, was Qualitätsspieler angeht. Und viele Kickbase-Manager sind jetzt schon auf der Suche oder wollen sich zumindest mal darauf einstellen, okay, was kann ich denn erwarten? Welche Spieler sind sehr Kickbase-relevant, die abgestellt werden? Und welche Spieler profitieren dann von den Abstellungen von Teamkollegen?
Absolut. Und da sind, glaube ich, ja einige dabei. Die Stuttgarter Kombi habe ich jetzt schon oft genug genannt. Da jetzt nochmal so ein letztes Wort dazu. Also ich sehe da gleich mehrere Optionen, die sich daraus ergeben könnten, wo es für mich nicht eine klare Version gibt, wovon ich einfach ausgehe. Stelle auf die 10 könnte sein. Es könnte eine Chance bedeuten für Noah Davig oder auch für Jovanovic, von dem ich ziemlich viel halte. So die beiden, die jetzt kaum zum Zug gekommen sind beim VfB. Oder es ist eben öfters ein 4-4-2 mit Thiago Tomás dann als Spitze. Also das für mich mehrere Optionen möglich, weil Elhanous jetzt ja doch einer der für mich besten Spieler war in der gesamten Bundesliga, der auch übrigens als einziger Nicht-Bayern-Spieler neben Grimaldo in den Top 8 steht, was die Schussbeteiligung pro 90 Minuten anbelangt. Der ist an fast 8 Schüssen beteiligt in seiner Einsatzzeit. Das ist überragend. Der wird natürlich massiv fehlen beim VfB. Wenn man jetzt die anderen
Teams sich anschaut. Das ohne Sommervorbereitung, ja. Ne? Der kam ja erst nach dem zweiten Spieltag. Er hat keine Sommervorbereitung gehabt mit dem VfB und ist da sofort zum Leader in der Offensive geworden. Also wirklich großer Respekt an diese Leistung und das zeugt von seiner enormen Qualität einfach.
Der ist überragend. Also liebe ich komplett. Ich habe ihn vor, ich glaube vor einem Jahr, es war auf jeden Fall vor seinem Leicester-Wechsel, habe ich ihn für Sky analysieren dürfen und habe da auch ein paar Wechseloptionen aufgestellt. Da war Stuttgart auch eine davon. Auf jeden Fall hätte ich ihn da in einem Team sehr gerne gesehen, das auch Fußball spielt und das auch versucht, spielerisch nach vorne zu kommen, was bei Leicester in der Saison, in der Abstiegssaison Premier League jetzt überhaupt nicht der Fall war. Tat ihm, glaube ich, auch nicht so gut. Aber hat vielleicht ein bisschen mehr Härte gesorgt, sein Spiel vielleicht noch ein bisschen aufgewertet, aber für ihn genau der richtige Schritt zum VfB, für Stuttgart ein Riesengewinn. Ich sehe beim FC Bayern Nicholas Jackson, der abgestellt wird für den Senegal. Glaube da, dass Serge Gnabry da eine andere Rolle bekommen wird. Also gerade wenn es darum geht, dann auch Kane mal zu ersetzen oder vielleicht auch mal vor Kane zu spielen, glaube ich, dass Gnabry dann eher derjenige sein wird, der genau das dann innehaben wird und so ein bisschen die Rolle von Jackson übernimmt. Stattdessen kommt dann ja Musiala dazu, der dann wieder auf der 10 dann eher sein Wirkungsfeld hat. Also ich glaube, dass sich Gnabry so ein bisschen von der 10 oder Mixtur aus 10 und 9 dann doch mehr so zur 9 wieder entwickelt und vielleicht auch mal auf dem Flügel ein paar Minuten bekommt. Also einsatztechnisch sollte bei Gnabry das in etwa gleich bleiben, wäre jetzt meine Prognose. Ich hatte erst aufgeschrieben, dass er ein bisschen einbüßt, aber ich glaube, dadurch, dass Jackson erstmal weg ist, wird das wahrscheinlich erstmal dazu kommen. Victor Boniface kann natürlich gut sein, dass er fehlen wird beim SV Werder. Da kennst du dich wahrscheinlich mehr aus als ich, was dann passieren wird. Kike Top hat jetzt ja in der Regionalliga ein paar Einsatzzeiten bekommen, auch genetzt. Ich glaube, dass er so ein bisschen mehr wieder aufgebaut wird, auch vielleicht jetzt schon für den Fall, dass er dann ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommt. Passt ansonsten von seinem Profil nicht so ganz zum Spiel von Horst Steffen. Glaube, dass er sich da doch deutlich anpassen muss, aber könnte ein Spieler sein, der jetzt, glaube ich, sehr günstig in der App gerade zu finden ist.
Ja, der durfte ja gegen Wolfsburg erstmals in der Startelf ran, aber ich bin kein großer Keke-Top-Fan, auch was Kickbase-Punkte angeht, ist das immer sehr, sehr mau. Kann man sich in der Winterpause sicherlich einpacken, wenn feststeht, dass Boniface abgestellt wird für Nigeria. Das ist ja bei weitem noch nicht gesichert. Der war ja jetzt auch bei den jüngsten Länderspielreisen nie dabei und wurde nie nominiert. Mein Gefühl sagt mir, dass er nicht mit zum Afrika Cup fährt, weil dann wäre er jetzt auch schon so ein bisschen mehr im Fokus und wäre schon mal nominiert worden, weil ich glaube, dass der nigerianische Nationaltrainer jetzt auch schon darauf abzielt, dass er da einen Kern formt, der dann auch im Afrika Cup die Spiele bestreiten soll. Und wenn Boniface bis dato nicht dabei war, dann glaube ich auch nicht, dass er dann hinten raus noch auf den Zug aufspringen kann, weil er ja auch in Bremen nicht wirklich auf sich aufmerksam machen konnte bis jetzt. Und ich glaube, die Zeit bis zur Abstellung wird auch nicht mehr reichen, dass Boniface da so performt, dass der nigerianische Nationaltrainer nicht an ihm vorbeikommt. Aber für den Fall, dass es so kommt und er abgestellt wird, stellt sich mir auch so ein bisschen die Frage, wie wird das aufgefangen? Keke Top zum einen. Man hört aus Bremer Kreisen, dass Bremen wohl auf dem Wintertransfermarkt nicht mehr aktiv sein möchte. Dann muss es irgendwie intern mit Justin Jimmer, Marco Grüll vorne als Spitze, Romano Schmid wieder als falsche Neun. Ist alles nicht das Gelbe vom Ei, aber irgendwie muss man die Spiele ja dann überbrücken.
Ja.
Aber nochmal abschließend, ich glaube nicht, dass Boniface zum Afrika-Cup fährt.
Gut möglich. Warten wir es mal ab, was da passiert. Elias Saad sehe ich beim FC Augsburg, der für Tunesien an den Start gehen dürfte. Denke, dass Mert Kömür davon profitieren kann, als recht ähnlicher Spielertyp. Claude Maurice dürfte gesetzt sein. Im Sturm denke ich eben, dass bei Augsburg noch was passiert. Kann auch da natürlich dazu führen, dass der auch sofort an seinen Stammplatz inne hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Fares Chaibi dürfte dabei sein beim Afrika Cup. Da glaube ich, dass es eine neue Chance auch bedeutet für Mario Götze. Sofern eben bis dahin noch kein neuer Sechser da ist, den hatte ich ja vorhin schon angesprochen, glaube ich, dass Götze in einer etwas tieferen Rolle wieder mehr Einsatzzeit bekommen kann. Gerade auch wenn Usun dann fit ist, vor ihm spielt. Götze so ein bisschen zurückgezogen. Auch Ugo Larsson profitiert sicherlich davon. Amura, der Wolfsburg enorm fehlen wird, da glaube ich, dass es könnte so ein 1-zu-1-Ding werden mit dem neuen Stürmer, der dann dazukommt. Kann aber auch sein, dass eben, wie gesagt, meine Lösung wäre, 10. mal eins vorzuziehen auf den Flügel. Dann hättest du rechts immer noch Wimmer oder Skov Olsen, um das Ganze aufzufangen. Dagim ist auch immer noch im Kader, also hast du eigentlich einige Möglichkeiten, um es aufzufangen. Qualitativ, glaube ich, wird es aber schwer für Wolfsburg einen Amura irgendwie zu ersetzen, selbst wenn es nur für ein paar Spieltage ist. Und dann sind, glaube ich, so die spannendsten Personalien in Leverkusen. Zum einen natürlich Tapsoba für Burkina Faso. Der wird definitiv fehlen in der Zeit. Ich denke, dass Nummer 1 Lösung dürfte sein, Andrich zurückzuziehen in die Innenverteidigung. Kann mir aber auch vorstellen, dass Axel Tapp und auch das Belosian Einsatzzeit bekommen. Also das könnten jetzt zwei Spieler sein, wo man so ein bisschen mal drauf gambeln kann, wenn man vielleicht auch keine Kaderbegrenzung hat, beide einfach mal einladen, schauen, was passiert. Wenn eben einer der beiden dann doch mehr diese Rolle inne hat und das Vertrauen bekommt, glaube ich, kann das sehr interessant sein. Und davor die Reihe natürlich mit Ivo Maaßer, den wir jetzt eben auch schon angesprochen haben, wo es sehr gut sein kann, dass eben für Algerien dann unterwegs ist. Da kann ich mir Iki Fernandes vorstellen auf der Position. Palacios dürfte immer noch verletzt sein. Traue ich im Moment nicht so wirklich über den Weg, wie sein Fitnesszustand ist auf der Position. Also das wären so für mich die größten Gamblings. Aber ich glaube, dass so diese Tapsoba-Position so mit eine der wenigen ist, wo sich grundlegend was verschiebt, wo ein Spieler wirklich massiv davon profitieren kann, wenn er eben in die Startelf kommt.
Ja, Belosian, finde ich, ist vom Profil her ein sehr spannender Spieler, hat ja auch schon in der vergangenen Saison ein paar Einsätze gehabt und sah da ganz gut aus. Diese Saison leider dann auch durch die schwere Verletzung jetzt erst in den letzten Wochen so ein bisschen näher rangekommen, auch an ein paar Joker-Minuten. Tapsoba spielt, finde ich, auch eine richtig gute Saison. Ne? Der profitiert enorm auch von dem Hinkapier-Abgang und auch von dem Tah-Abgang, also ne, zwei namhafte Abgänge bei Leverkusen in der Defensive, und Tapsoba ist so ein bisschen der Profiteur davon, auch assist-technisch, finde ich, sehr auffällig unterwegs gewesen in den letzten Wochen. Viele, viele Vorlagen auch geliefert, viel sich vorne auch mit eingeschaltet, der wird definitiv fehlen. Algerien, da ist doch auch Rami Benzebaini. Der spielt auch für die algerische Nationalmannschaft. Ne? Da wird dann bei Borussia Dortmund wahrscheinlich Niklas Süle am ehesten profitieren, oder?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also Schlotterbeck dann ja wieder auf diese linke Position. Anton Can haben wir jetzt natürlich zuletzt auch mal wieder gesehen als mittlerer Part von der Dreierkette. Also ich finde, bei Dortmund ist es sehr, sehr schwer immer zu sagen, wenn einer der Arrivierten nicht dabei ist aus dieser Riege, Benzebaini, Anton und Schlotterbeck, wer dann reinkommt. Das kann auch ein Anselmino natürlich wieder sein. Ein Süle kann es sein, ein Can kann es sein. Also da, finde ich, gibt es doch verschiedene, und hängt wahrscheinlich auch sehr vom Gegner ab, was passiert. Persönlich bin ich einfach kein großer Süle-Fan, einfach weil er mir jetzt viel zu unbeständig ist und auch andauernd verletzt ist. Also wäre jetzt kein Spieler, auf den ich viel setzen würde, hätte ich einfach immer ein paar Bauchschmerzen. Aber als Gamble hier natürlich, gut, dass du es nochmal ergänzt hast, auch möglich.
Wobei Emre Can, den hatte ich jetzt gerade gar nicht so auf dem Zettel, aber Niko Kovac ist ein großer Fan von ihm, so wie ich das wahrnehme. Also ich glaube schon, dass wenn Can fit ist und Bedarf in der Abwehr besteht, dass dann Can schon am ehesten den Vorzug bekommen wird. Siehst du ihn persönlich eigentlich stärker im zentralen Mittelfeld, also vor einer Abwehrreihe oder im Abwehrzentrum?
Also ich finde ihn als zentralen Innenverteidiger von der Dreierkette eigentlich am besten. Also ich glaube, dass das so eine beste Rolle ist tatsächlich. Da kann nicht so viel anrichten, um es mal so auszudrücken. Er ist nicht für den Aufbau verantwortlich. Er ist auch nicht die einzig absichernde Instanz. Er hat Spieler vor sich, die da noch wirken können, die er auch anspielen kann. Ist er auch kein langsamer Spieler, das finde ich sogar relativ temporeich für einen zentralen Spieler. Also würde ich da am ehesten sehen, gerade wenn du eben das System auch so hast. Also nur für ihn würde ich das System jetzt nicht so bauen, aber wenn du es eh so spielst, dann glaube ich, kann man ihn da gut einsetzen.
Sehr schön. Wir beenden die Episode mit Emre Can. Es war eine ganze Menge drin. Mats, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht mit dir. Du hast Melo mehr als würdig vertreten. Und ich glaube, die Community konnte auch eine ganze Menge rausziehen. Ich hatte hier Zettel und Stift wieder neben mir liegen. Der Zettel ist voll mit Namen, Takes und Empfehlungen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bis zur Winterpause in Kickbase und bei Create Football. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns in der Winterpause dann nochmal hier zusammen mit Melo erneut hören werden.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.